Der Rollstuhl-Willi. Jetzt neu mit Glocke.
Este podcast es una producción del Reino de las Voces.
Herzlich willkommen zur großen Staffelfinale-Besprechung von Staffel 4 von Better Call Saul und ja, willkommen beim BTS Weekly Podcast heute mit dem Andi.
Mein Name ist Andreas Rinke, aka Rikscha Andi und vom Info Einholen Podcast und ich bürge heute für Max Snyder vom Stimmenreich.
Und der Daniel.
Ahoi.
Und der Erik.
Guten Abend.
Ja, wir haben ja, ihr erinnert euch vielleicht, zufällig beim letzten Staffelfinale haben wir ja gesagt, wie das Wetter so bei uns ist. Und wir haben ja auch unbeabsichtigt, ich weiß es gar nicht mehr im Kopf, aufgrund der sehr warmen Temperaturen beim letzten, bei der ersten Folge dieses Jahr damit angefangen. Wie ist denn das Wetter jetzt bei euch?
Warm. Heute hier, warte mal, also weit über 20 Grad in Hamburg. Was sagt denn hier die Temperatur? Wo kann man das sehen auf dem Handy? Schnell!
Indem du einmal nach links oder rechts wischst, an dem Notification Center, Widget, Dingsy.
Da habe ich das doch nicht dran, ich habe das woanders.
Also hier sind es 18 Grad laut Wetter-App. Also auch eher sehr warm, gerade für Oktober noch.
Ich kann sagen, heute Morgen um 5:30 Uhr waren es schon 14 Grad in Hamburg. Okay. Ja, weil da stehe ich auf und dann gucke ich als erstes, wie warm oder kalt es draußen ist, damit ich weiß, was ich anziehen muss, wenn ich mit dem Hund rausgehe. Hm. Ja, damit wir auch ein bisschen Hundekontent hier drin haben bei den ganzen
mit
Katzen.
Mike.
Aber Mike, also unser Hund heißt Spike, aber auf Mike, er kam gerade nicht. Wir haben das ja gerade probiert, aber er ist nicht gekommen. Er hört nicht auf Mike. Er ist auch jetzt zu alt, um ihn noch umzubenennen in Mike.
Die grundlegende Frage ist, hat er überhaupt hingehört?
Wahrscheinlich nicht, er kommt so langsam in das Alter, wo man ihm dreimal sagen muss, wir wollen jetzt nochmal rausgehen. Ja, wirklich? Dann guckt er so, muss ich jetzt aufstehen? Also eigentlich habe ich ja keinen Bock mehr und es ist eigentlich auch schon viel zu spät und ich halte lieber einen bis morgen früh.
Ach komm, lass einfach laufen.
Ja, das zum Glück nicht. Also, ja, aber wir haben heute hier in Hamburg tatsächlich bis 26 Grad gehabt.
Okay. Ich weiß nicht, wie warm es bei uns war, aber auch wieder relativ warm. Ich bin auch früh, also ja, heute früh, Nacht, wie auch immer, und ein T-Shirt und Hose nur gefahren. Und hab dann auch auf Arbeit nur T-Shirt und Hose angehabt und irgendwie versteht so, irgendwie
na,
ist doch noch recht frisch. Und dann habe ich irgendwann noch mir was Langärmeliges drunter gezogen und auch die lange Unterhose, die doch sehr angenehm ist, angezogen. Die Arbeitshose auch sehr dünn ist und nicht so, nicht so schön passend anliegt wie so eine Jeans, so.
Ja, bei mir war es auch noch schön spätherbstlich warm und viel Sonne und jetzt sind immer noch 18 Grad.
Ja. Ist auch gerade nochmal Fenster aufgemacht hier.
Jetzt bin ich dran, oder?
Ja.
Ich kann berichten, Berlin aktuell noch 17 Grad, heute war es angenehm warm. Ich war viel im T-Shirt heute unterwegs und auch eben war es noch verhältnismäßig angenehm. So viel also ich war zwar schon Pulli tragen, aber ja. War angenehm.
So viel zum, man friert nicht. Zum Wetter aus dem Osten.
Das ist auch was. Ja.
Ich finde das immer schön.
Das ist aber West-Berlin.
Okay, ja, aber ich, also wohne ja im Osten. Ja.
Im Westen Schnurz.
Also bevor wir vielleicht zum
zum eigentlichen Thema der Sendung kommen. Mhm. Ich war ja im Kino mal wieder.
Oho.
Und da sind mir zwei Stimmen aufgefallen. Nämlich unser lieber Bob Odenkirk. Und im Nachhinein hat Becky noch gesagt, dass es mir im Film nicht aufgefallen, dass Jonathan Banks auch noch damit spricht. Und zwar bei Die Unglaublichen Zwei.
Also die OV-Fassung.
Ja, genau, da spricht. Jetzt könnte ich noch mal gucken, wie der Charakter heißt. Ach nein, den Wikipedia-Seite habe ich schon wieder zugemacht. Auf alle Fälle spricht da Bob Odenkirk eine ganz ähnliche Rolle von der Ausrichtung her, wie er bei Better Call Saul spielt. Also das ist halt so ein Typ, der quasi so ein Advokat für Superhelden ist und der will alles dran setzen, dass Superhelden wieder legal werden. Und macht da auch eine ziemlich gute Arbeit, wie ich finde. Also er bringt seine Energie voll rüber in der Rolle. Und Jonathan hat auch eine gute Sprechrolle, auch wenn er nur kurz vorkommt. Ich kann nur empfehlen, euch den Film anzugucken. Mehr dazu dann bei den KulturpessimistInnen am Freitag. Nehmen wir die Folge auf und ja, der Film ist sehr gut.
Ja.
Und in UV ist er noch besser.
Ich weiß übrigens alle, was ihr morgen oder also am 12. Oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Also auf jeden Fall morgen am 12. Oktober, da hat nämlich der gute Sting Geburtstag. Wir dann alle auf Twitter @Sting_1 alles Gute zum Geburtstag wünscht. Sag ich jetzt mal so.
Sowas vergesse ich immer grundsätzlich.
Garantiert, ja.
Oder auf Facebook.
Wird's das noch jemand?
Ja, ich weiß nicht, bin mir nicht sicher.
Nur zum Pöbeln.
Was?
Stimmt, ja. Oh, das ist immer so schlimm. Ich lese immer bei der Tagesschau geliked und dann mache ich immer jedes Mal den Fehler, in die Kommentare zu irgendeiner Meldung reinzugucken. Das ist also die reinste Selbstgeißelung. Das ist
da immer der Mist drin steht. Beleiden.
Ja. Na gut. Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen. Erik, du wolltest noch was zur letzten Folge irgendwie sagen.
Ja, ich habe da noch ein bisschen eine Interpretation nachzuliefern. Mhm. Also ihr habt da ja so ein bisschen rumgerätselt, also gerade warum da Werner so ein Hektikanfall kriegt in diesem Loch drin. Und meine ganze Theorie baut darauf auf, zu sagen, dass Mikes Warnung und Ansage in der Folge davor quasi zu gut gesessen hat. Also er hat ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und es hat halt Werner so interpretiert dann in der Szene, weil da ja auch noch so Wiedersehen dran steht an diesen Stein. Das war's jetzt für mich. Die jagen mich jetzt hier in die Luft und das war's dann jetzt für mich. Also die machen mir jetzt den Fehler, den ich gemacht habe, den einen Fehler, nimmt dieser Gast sich wahrscheinlich so hart zu Herzen, dass er mich jetzt loswerden will, weil wenn das einmal passiert ist, kann es jedes Mal wieder passieren oder sowas. Also auf alle Fälle denke ich, ansonsten macht dieser Panikanfall für mich halt überhaupt keinen Sinn da unten.
Ja. Ah, gute Theorie.
So wie wir ihn auch kennengelernt haben, der ist ja doch ein recht entspannter Kerl.
Ja, genau.
So ein bisschen in sich gekehrt, aber doch recht entspannt.
Ja, ja, wie gesagt, ich hatte ja auch gesagt, dass ich, als ich das erste Mal geguckt habe, damit gerechnet habe, aufgrund vom Spannungsaufbau her und wie sich so angefühlt hat beim Angucken, dass da jetzt irgendwas schief geht und er in die Luft gejagt wird, absichtlich auch, möglicherweise.
Ja. Das habe ich auch gedacht, aber eher unabsichtlich.
Ja, ich dachte eher schon so, naja, also wenn da jetzt was schief geht, dann ist das gewollt sozusagen.
Und dann das Ende was dann bis zum Ende der Folge passiert, was er so sagt, ja, ich will nach Hause zu meiner Frau, nur mal 2 Tage. Das ist immer noch mit dem Hintergedanken, mit von wegen, sobald das ja fertig ist, bin ich weg vom Fenster. Der will da einfach nur weg und macht das mit seiner Frau als Vorwand. Der will da fliehen.
Ja, stimmt, das würde passen, ja.
Der wäre einfach, wenn Mike das zugelassen hätte, denke ich mal, wäre der einfach nicht wieder zurückgeflogen gekommen.
Mhm.
Und deswegen macht er ja dann am Ende auch diesen Move. Also von wegen, er hat ja dann so nach dem Motto nichts mehr zu verlieren. Entweder er kommt halt fort oder es ist halt vorbei. Aber das war es in seinem Kopf ja so oder so schon. Und wenn man Mikes Sicht sieht, ist das schon nicht mehr so klar, ob er davor schon quasi hätte übers Messer springen müssen, bevor er geflohen ist, aber aus seiner Sicht ist das halt total so.
Aber das passt dann nicht zu dem, was jetzt in der Folge passiert. Ich glaube eher, dass er dann abhaut, weil er gesehen hat, ja, es ist jetzt nichts passiert, sie haben mich nicht in die Luft gesprengt, also kann ich noch einen draufsetzen, kann ich noch abhauen, die werden das schon verstehen, dass ich einfach ein paar Tage Ruhe haben möchte oder mit meiner Frau zusammen sein möchte, weil wenn er wirklich hätte abhauen wollen, dann wäre er ja, dann hätte er, also ich würde jetzt den nicht so dumm einschätzen, dass er dann irgendwo in so ein Hotel oder in irgendein Resort abtaucht. Ne?
Ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht sowas wie dass er seine Frau rüberruft, quasi das vielleicht so ein bisschen als Lebensversicherung gedacht hat. Also wenn seine Frau dabei ist,
dann passiert ihm.
Dann eskaliert die Situation nicht so. Ja.
Dass es dann vielleicht schwerer fällt, ihn zu erschießen, weil es da eine Zeugin gäbe.
Ja.
Na gut.
Also ich glaube, mir ist auch noch was eingefallen von der vorletzten Folge, die wir besprochen haben.
Okay.
Ist mal ein bisschen her, aber die letzte Szene, wo Kim und Jimmy draußen stehen und Jimmy sagt, dass sie sowas nie wieder machen. Und sich entschuldigt bei ihr und sagt, sie machen sowas nicht mehr. Und Kim sagt dann, ja, aber ich glaube, wir machen das nochmal. Wir machen das nochmal weiter. Hm. Wir müssen das weitermachen.
Hm, ja.
Die Szene haben wir, glaube ich, gar nicht besprochen.
Doch, ich glaube schon.
Doch, haben wir? Also, ich bin nachts schweißgebadet aufgewacht. Und hab gedacht, oh Gott, die wichtigste Szene der Folge haben wir vergessen zu besprechen. Okay, gut, wenn du sagst, wir haben das besprochen, dann bin ich ja jetzt beruhigt. Wir hatten
das kurz angesprochen, ja. Ich hatte das, glaube ich, auch nochmal aufgegriffen in der vorherigen Folge, ja. Aber wolltest du einfach nur drauf eingehen, dass wir es nicht erwähnt haben oder was? Oder?
Ja, genau. Ich habe gedacht, wir haben das vergessen. Nee. Okay, dann vielleicht habe ich nach anderthalb Stunden Aufnahme einen Blackout gehabt, kann natürlich auch sein.
Was mache ich hier? Wo bin ich? Wo sitze ich hier? Gut, dann, bevor wir anfangen, rufen wir mal beim Malek durch, was der so zu sagen hat zu dieser Folge.
Ja, hallo Max Snyder und Konsorten, also die Folge 10, das ist hart. Da, also, was ich ganz cool finde, ist, dass sie nochmal zurückgehen und Jimmys so Connect zu seinem Bruder zeigen und wie gut der singen kann. Junge, Junge. Also diese Seite der Story finde ich, die gefällt mir irgendwie. Also, dass man das mehr erklärt bekommt, so ein bisschen Rückschau und so. Was ich immer noch total seltsam finde, und das lassen sie ja scheinbar mit Absicht offen, ist so dieses, warum bis zum Schluss scheint ihm so vollkommen egal zu sein, ob sein Bruder tot ist oder nicht. Also es ist so eine, also da kann man ja so überhaupt nicht reingucken. Und man sieht ja auch am, ihr wisst, ich habe alle Namen vergessen, also man sieht ja auch am Gesicht von, wie heißt die Blonde? Genau, Kim. gegen Ende so, dass auch sie einfach vollkommen überrascht ist und das so gar nicht versteht, dass er da so komplett unauthentisch ist. Also da vermischt sich auch vor Gericht und vor ihr und vor uns, was ist jetzt eigentlich der wirkliche Jimmy und was nicht. Und ja, scheinbar hat da irgendein Bruch in ihm stattgefunden. Also gerade so Saul Goodman. Ja, vielleicht hat er sich jetzt entschieden, dass er der, nicht nur Saul, sondern der jetzt ist alles gut Mensch, Mann ist. Indem er das einfach alles wegschiebt, was irgendwie nicht funktioniert hat und so weiter. Ja, die andere Geschichte ist natürlich, Mike macht den Schritt zur Dark Side. Also das ist ja einfach ganz schlimm. Tja, was soll man da sagen? Auf jeden Fall hart. Harte Szene, Mike und so, und hier mit diesem guten deutschen Ingenieur. Ist ja auch so lustig, wenn man die deutschen Sachen halt versteht. Ich wüsste gerne, ob die da untertitelt worden sind, so in den englischen Kiste. Und ja, das Labor ist fast fertig und die Drogenhändler sind gnadenlos. Man riecht jetzt schon langsam, dass jetzt Walter White eigentlich mal bald auftauchen müsste, weil wir haben ja auch den alten Drogenkoch, der nicht so geil war, gesehen. Und ich denke mal, we're closing in. Tja, warum Jimmy aber jetzt nie mehr McGill und so, also irgendwie dieser Bruch mit seinem Bruder, mit seiner Familie, mit seiner Vergangenheit, aber trotzdem unbedingt Anwalt sein wollen, schwierig. Tja, also damit muss ich euch dann allein lassen und euch das Wort wieder übergeben. Eins kann ich noch sagen, brutaler Cliffhanger. Jetzt ein Jahr warten oder was, oder wie? Mein Gott.
Ja, das war's. danke, Malik.
Ja. Tschüss, Malik.
Tschüss, bis in einem Jahr.
Genau.
wollen wir da jetzt schon drauf antworten oder wollen wir das nachher machen? Weil also nehmen wir das Fazit schon mal ein bisschen vorweg.
Also jetzt, wo er das nochmal so zusammengefasst hat, also von dem, in welchem Tempo jetzt das Finale Sachen für die weitere Entwicklung hingelegt hat, würde ich das schon vergleichen mit Staffel 4 Finale Breaking Bad.
Ja.
Mit, sie bringen jetzt Gas um. Also das ist jetzt quasi das Chemie-Äquivalent zu sie bringen Gas um.
Ja, finde auch hier an der Stelle könnte auch die Serie zu Ende sein. Also auch wieder wie bei Breaking Bad bei Staffel 4 Ende mit sehr vielen offenen Fragen, aber das hier könnte jetzt auch Ende sein, oder?
Ja.
Ja.
Nee. Doch, wir sehen eigentlich, alle Pfade sind ausgelegt. Wir sehen, wie Mike sich immer weiter Richtung Hitman für die Mafia, also für Gas giriert. Für das Kartell, genau. Wir sehen, wie Jimmy immer mehr zu Saul wird. Er ist zwar noch nicht ganz 100% da, wo wir ihn aus Breaking Bad kennen. Mhm. Und es wäre zwar dann noch die offene Frage, wie das jetzt was mit Kim ist und wie das jetzt vonstatten geht, aber das muss man auch nicht mehr unbedingt on screen sehen. Also da, ich hoffe natürlich, dass es eine fünfte Staffel gibt und die ist ja auch schon bestätigt.
Ja, ja.
Und die wird bestimmt auch nochmal ballern. Aber ja, eigentlich könnte man das hier auch beenden.
Die Folge hier, Staffel 4, Folge 10 war übrigens eine Stunde lang.
Fast eine Stunde.
Also hier bei Netflix eine Stunde.
Also bei AMC haben sie gesagt, dass irgendwie 6 Sekunden unter einer Stunde waren.
Ach so.
Und irgendwie tagelang an dieser Episode geschnitten haben, um dafür zu sorgen, dass sie nicht über eine Stunde lang ist.
Ja, das glaube ich.
Ja. Das ist auch mit Abstand, glaube ich, die längste Folge bisher.
Ja, ich gucke gerade mal durch. Ja. Auch selbst die erste Folge ist nur 53 ja. Minuten lang.
Und ich glaube sogar insgesamt diesen ganzen Breaking Bad, Better Call Saul Universum.
Oh, das weiß ich nicht.
Also meinten sie zumindest aber keine Ahnung.
Breaking Bad. Ja, kann sein. Gut, wollen wir mit der eigentlichen Folge anfangen?
Wir sind doch schon mittendrin.
Ja, genau. Wir sehen wieder eine Rückblicksszene. Wie Malik schon sagte, wie sind sie beim...
In der Anwaltskammer sind sie.
Genau, in der Anwaltskammer. Wo ja, irgendwie ist das irgendwie so Vorstellung ist hier, das sind die neuen Anwärter für die Anwaltslizenz und die müssen dann irgendwie jeweils Bürgen mitbringen offensichtlich und ja, in dem Fall, also es bei einigen scheint es irgendwie ja jemand zu sein, entweder ein Verwandter direkt zu sein oder irgendwie mit dem sie gut können.
Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es quasi so, die ganzen Neuanwälte werden quasi so zugelassen oder bekommen ihre Einführung. Und dann ist da immer dabei, der quasi deren Chef ist und für die Hand ins Feuer legt und quasi sagt, okay, die machen keinen Scheiß.
Genau, der irgendwie vor Ort befragt werden kann und irgendwie auch einen Eindruck gibt, so ja. nach dem Motto quasi, ah, guck mal, da ist Mr. Nicht James, sondern Charles McGill, der hat bringt ja wieder jemand mit, da der wird schon taugen, so halbwegs.
Nein, so sich ist ja so, dass Charles für Jimmy jetzt birgt.
Genau. Und
also so verstehe ich das.
Ja, wenn man mal auch mal so guckt, ist das, was Charles vorbringt, irgendwie am emotionslosesten. Ja. Das von alle anderen so ein bisschen so, ja, so ein bisschen mehr und der eine sagt ja auch, er freut sich irgendwie und ja. Und bei Charles einfach so, ja, hallo. Und ja, dann sind sie am Feiern und
Party hart.
Kam beim Karaoke singen und also hier Bob Odenkirk, also Gesangskarriere ist nicht mehr drin, glaube ich. Also
ich glaube, wir sollten vorher mal anfangen, dass wir Ernie noch mal sehen.
Stimmt, ja. Ja, Ernie. Ich glaube, das erste Mal in der Staffel.
Ja,
oder?
Genau, ja. Vorher. Ja.
Noch, ja. Ich glaube, er darf Staffel auch singen.
Und er singt schlecht.
Ja.
Ja, das klingt auch eher so. Ah, ja, nee.
Auch lass bei, mal lieber.
Auch bei Ernie. Ja. Gesangskarriere wird's leider nicht.
Aber wer je bei Karaoke zugehört hat, weiß, es ist immer grauenvoll.
Ja.
Außer es sind Chuck. Weil Chuck ja, kann gut. Alles.
Genau, und ich fand die Szene so schön, wie er, ja. Wie Jimmy erst versucht, ihn zu überzeugen und Chuck so, ah, nee, ja, ich will mich ja hier nicht zum Affen machen und so und also halt zum Affen machen, ich glaube, das ist überhaupt nicht seine Art von Veranstaltung, so. Und dann geht er ja doch auf die Bühne und man merkt sofort so, oh Mensch, ach, die Stimme zum Singen hat er aber auf jeden Fall. Und ja, das dann so gegen Ende schnappt er sich ja auch das Mikro und da ist er dann wieder in diesem Chuck oder Charles McGill, jetzt will ich ja aber auch mal zeigen, wer ich bin im Modus, so. Dann, wenn ich das jetzt hier schon mache, dann mache ich das auch ordentlich und guck mal hier, ich bin besser als er.
Ja, ich fand, das war, warum diese Szene überhaupt da drin war. Wollten irgendwie zeigen, Chuck ist der Übermensch, er kann das alles, ne? Er stellt sich da hin und singt dieses Lied perfekt runter und Jimmy steht wieder im Hintergrund so und kann da gar nicht mithalten, ne? Was ich ganz gut fand an der Aufnahme so war, dass man Jimmy im Hintergrund sieht und er freut sich für Jack. Er freut sich, dass er da singt. Er sagt ja auch zu Kim irgendwie, Also Chuck will ja vorher gehen und Jimmy sieht das und sagt, ah, er will schon gehen. Ich habe gedacht, heute kommt er mal hier aus sich raus und lässt mal richtig krachen. Und Kim sagt ja dann auch irgendwie sowas, ja, das ist eben nicht seine Welt hier. Und Jimmy überredet ihn dann, auf die Bühne zu kommen, ne, und da loszulegen. Und dann macht er ja auch mit, ne? Aber man sieht wieder ganz eindeutig, also fand ich, also so habe ich die Szene gedeutet, dass das es kommt hinterher in der Episode auch noch zwei, dreimal diese Sachen vor, wo es zeigt, dass Jimmy immer hinten dran ist, dass Chuck immer vor ihm war und er auch überhaupt keine Chance hat, an ihm vorbeizukommen.
Aber ich glaube, da ist noch eine andere Komponente mit dabei, und zwar das ist die, dass Jimmy ja an der Stelle noch nichts von dem weiß, was Chuck so gegen ihn alles macht oder machen wird oder schon gemacht hat, und
da die
und einfach noch ja hat, ne? Noch ja, ja für ihn quasi da ist und ja ihm einfach in der Szene helfen will, so ein bisschen aus seiner ja, wie sagt man denn, aus seiner Muschelschale rauszukommen. Und deswegen freut er sich halt auch so, weil er mal so ein bisschen aus sich rauskommt dann auf der Bühne.
Ja.
Ja, es ist ihm dann auch total egal, dass er im Hintergrund steht, weil es wichtiger ist, dass Chuck mal aus seinen...
Er hat doch auch total lange...
Gehäuse dran, rauskommt.
Ja, er hat doch auch total lange daran geglaubt, dass Chuck ihm hilft.
Ja.
Es ist ja erst im Laufe der Staffeln gekommen, dass er immer mehr gemerkt hat, dass Chuck eigentlich gar nichts für ihn macht, sondern im Gegenteil noch gegen ihn arbeitet.
Und dass Howard sogar noch eher für ihn war, sozusagen.
Ja, ja. Was ja, anderes genau. Noch, habt ihr den Songtext mal euch übersetzt, der passt nämlich wieder sowas von Faust aufs Auge dazu. Das ist ja The Winner Takes It All von ABBA, ne?
Ja, 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 genau.
Ja, ja. Ich habe da genau hingehört und
ist ja also
ja, es passt schon sehr gut.
Ja.
Ja. Weil das
aber ja, zu dem Zeitpunkt hat Chuck noch gar nicht so viel gegen Jimmy gemacht.
Nee.
Ja, doch, also sie gehen ja dann nach Hause und dann geht's ja darum, hier Jimmy bei HHM und
genau.
Ein zweites M, um das ein bisschen auszugleichen. Und da merkt man ja schon wieder, dass Chuck so ein bisschen mit den Augen rollt. Und ich glaube, das ist nämlich gar nicht so weit von einer anderen quasi Rückblende entfernt, die wir schon gesehen haben. Ich glaube, die ist in der ersten Staffel sogar. Die, wo sie feiern und Kuchen haben in diesem Kopiererraum und dann quasi Howard sagt, geht mal bitte alle raus, und man hört's zwar nicht, aber Howard ihm dann quasi sagt, nee, du, das wird hier nix mit
genau.
Dir
und ja, uns. Ja. Es bleibt nur bei der Poststelle, ja genau, stimmt.
Und was ja quasi von Chuck angeleiert wurde.
Ja, also du meinst, diese Szene kommt dann, käme dann nach der, die wir jetzt hier gesehen haben.
Ja.
Ja, stimmt, das würde passen.
Die käme da kurz danach, und mit dem Vorwissen, was wir haben, wissen wir ja auch schon, dass Chuck das eingeleiert hat.
Mhm. Wieso sind wir schon bei der nächsten Szene, wo Chuck Jimmy nach Hause bringt?
Ja.
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 Wieso ist Jimmy in so einer Bruchbude?
Der Jimmy hat keinen Garten, das ist seine Wohnung.
Das ist eine unglaubliche Bruchbude.
Ja, aber ich meine, also an der Poststelle verdienst du nicht so viel Geld.
Ja.
Sagen wir, wahrscheinlich hat er noch nicht so viel Geld verdient bis dahin.
Ja, ja, aber das ist auch wieder diese Sache. Chuck, würde ich ja mal sagen, hat zu dem Zeitpunkt schon ordentlich Millionen gemacht, und er...
Chuck hat das große Haus.
Genau, und er lebt da in der Bruchbude. Erst habe ich gedacht, ja, sind die vielleicht hier auf den, wo hat er, Samoa, Dingsbums, Lawyer School, mal eben auf den Aufkleber gucken hier. War das Samoa?
University of American Samoa.
Ja.
Genau, hab gedacht, vielleicht sind sie da irgendwo, dass sie gar nicht in den USA sind.
Nee, es war ja ein Fernstudium. Nee.
Ja. Das war ja aber was, das würde ja nicht Sinn ergeben, wenn Chuck sagt, er hat am nächsten Tag Termine und er will los.
Nee, das ist natürlich ein interessantes Detail, zu erfahren, dass Jimmy vorm Nail-Salon nochmal woanders gewohnt hat.
Der Nail-Salon war ja ursprünglich nur so eine Arbeitsstätte und die war auch maximal räudig.
Ja, aber da hat er doch auch immer drin geschlafen. Also ich dachte schon, dass er da gewohnt hat in der Zwischenzeit.
Ja. Ja. Aber dass Jimmy halt so eine Bruchbude hat, können wir irgendwie verstehen. Aber die Frage ist doch viel eher, warum ist Jimmy nicht mit zu Chuck?
Vielleicht war der Weg kürzer. Und sie wollten jetzt nicht unbedingt beide alkoholisiert so weit Auto fahren.
Vielleicht wollte Chuck nicht, dass Jimmy in die Bude kotzt.
Ja, oder so.
Mir auch genau, einen kurzen Eimer dahin.
Ja, genau. Ich glaube eher das, genau.
Ja.
Ja.
So.
Ich finde auf alle Fälle.
Oder Chuck wollte vielleicht auch nicht gesehen werden, wie er da trunkend mit seinem Bruder trunkend ins Haus wankt und ja.
Ja, das könnte auch sein.
Von den beiden Rückblenden, in denen Chuck jetzt in der Staffel dabei ist, wirkt er in der zumindest etwas sympathischer.
Mhm.
Und ich bin auch froh, dass sie das so gemacht haben, weil Michael Keen oder wie er heißt, als Schauspieler mag ich eigentlich ganz gern sehen.
Ja. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Chuck in diesem großen Haus ganz alleine wohnt, ne?
Ich glaube, da geht's ihm ja noch gut und
da stimmt, da müsste er noch mit Rebecca da zusammen wohnen.
Genau, war er da nicht noch mit Rebecca irgendwie zusammen
also
oder so?
Also ich glaube, die ist da schon weggerannt, weil Jim macht doch am Anfang noch so eine Bemerkung, wie dass er hofft, dass Chuck heute Abend wieder Leute kommt und vielleicht doch noch jemanden kennenlernt.
So.
Da war am Anfang so eine Bemerkung drin.
Oder er hat sie noch nicht kennengelernt. Ich habe ja noch gedacht, bei dieser Szene mit dem Singen, mit dem Mikrofon, dass da noch irgendwas passiert, dass er irgendwie einen Elektroschlag kriegt oder so vom Mikrofon und dass wir irgendwie noch den Auslöser seiner Elektrophobie irgendwie sehen. Da habe ich noch so die ganze Zeit drauf gewartet. Aber
ja, wo die Elektrophobie herkommt, haben wir ja auch noch nicht erfahren.
Ja.
Kommt ja in der nächsten Staffel.
Meint ihr, da kommt noch mal was?
Bestimmt.
Nee, ich glaube nicht mehr dran. Ich glaube, das ist sowas, was sie vage halten. Ja, wie bei Breaking Bad wie sie bei Breaking Bad zum Beispiel ja noch Hectors Ding vage gehalten hatten, was sie ja jetzt erst im Nachhinein in der Serie erklärt haben.
Ja, ich glaube auch, fände ich es jetzt, also in der nächsten Staffel fände ich es eigentlich schon wieder zu spät, das da zu erklären.
Die Frage ist ja auch, ob wir Chuck in der nächsten Staffel nochmal wiedersehen. Irgendeine Rückblende.
Das könnte ich mir durchaus vorstellen, irgendeiner, ja.
Da bin ich mir wiederum nicht so sicher.
Ja, doch, ich glaube schon.
Weil er hatte jetzt auch nur zwei kleine Auftritte gehabt.
Ja. Ich denke mal so in diesen entscheidenden Szenen, so Transformation Jimmy zu Saul, da gibt es nochmal irgendwie so ein paar passende Rückblenden.
Chuck ist einfach so eine wichtige Figur in Jimmys Leben, also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie das nochmal so als Opener bringen, gerade wenn noch irgendwie was zu erklären ist, warum Jimmy irgendwie handelt.
Ich glaube, das haben sie in dieser Folge ausreichend erklärt. Also finde ich.
Ich glaube auch.
Kommen wir später noch zu.
Ja.
Dann.
Wir sehen im Intro.
Moment, wie sie doch abends zusammen im Bett liegen und singen, nicht vergessen.
Die Szene fand ich noch schön, ja. Wie sie noch so halb besoffen so das Lied nochmal vor sich hin brabbeln, ja. Und Chuck auch nochmal mit einstimmt.
Und Chuck hat überhaupt keine Lust mehr, macht er trotzdem mit.
Ja.
Ja, aber auch wieder da, die Textzeilen, die sie singen, passen auch wieder genau, ne?
Klar.
Ja. Der Verlierer muss sich beugen. Genau, der Verlierer muss sich beugen, ich glaube, ist der letzte Satz.
Im Intro sehen wir, wie ein Becher zu Bruch geht.
Ja.
Den passenden Ton dazu habe ich gestern gehört, während ich geschlafen habe.
Was hast du denn wieder kaputt gemacht?
Nicht ich, mein Vater ist der Kaffee auf die Hand geschwappt und also der heiße Kaffee und da hat er einen Teller fallen lassen.
Okay. Scherben bringt Glück.
Ja, ja. Und ja, der, wie heißt es so schön, der Krug geht so lange zu Boden, bis er zu Bruch geht, oder was? Nee. Egal.
Connor. Mach weiter.
Je kürzer das sieht, desto eher das Bums.
Womit geht's weiter? Mit dem Grabstein, oder?
Nee, mit noch Mike.
Mit Mike.
Genau, mit Mike, der in den Wohnwagen kommt und den Brief von Werner vorfindet und seine Leute instruiert, wie weit Werner schon sein könnte und woher sein könnte und so. Und ja, und wir sehen mal wieder so eine Außenaufnahme von dem
großen Gebäude.
Von der
Halle.
Lagerhalle. Ja, von der Lagerhalle, wo die ist, die doch mal deutlicher irgendwie außerhalb wirklich zu liegen scheint.
Was ich spannend finde, ist, dass wir die Szene auch in der letzten Folge gesehen haben, wo Mike den Brief findet.
Ja, das war jetzt nochmal so ein kurzes Ding irgendwie.
Was haben wir bisher überhaupt noch nicht gehabt, oder?
Was?
Dass in der Folge danach nochmal zurückgeblendet wurden, die Folge davor?
Das weiß ich jetzt nicht. Gefühlt doch schon so kurze kleine Dinge so.
Okay. Also mir ist es aufgefallen diesmal.
Ja.
Was mir gerade aufgefallen ist, dass es zwei Briefe sind.
Ja. Das ist einmal
so und dass er hinter Gassen nur einen Brief zeigt. Und auf dem zweiten Brief ist irgendwie eine Zeichnung drauf, habe ich gerade noch mal geguckt. Ja,
das wird wahrscheinlich irgendwelche Anweisungen sein.
Na, er hat ja gesagt, dass er diese Anweisung gegeben hat.
Ja, er sagt ja dann in der Folge auch noch mal später, ja, ich habe ja detaillierte Instruktionen gegeben, also es müsste ja eigentlich bloß noch der Zement gegossen werden und was nicht alles und ja.
Wir haben,
aber ich finde es ganz gut, wie sie Mike da, er ist der Erfahrene, er teilt die Leute ein, ihr macht dies, ihr macht das, ihr fahrt dahin, ihr fahrt in diese Richtung und irgendwie habe ich aber so das Gefühl, er schickt die alle irgendwie woanders hin, damit er weiß schon, wo er suchen muss, weil er holt ja dann das Telefon raus und ruft dann da bei Travel Wire an, weil er schon ganz genau weiß, was letztendlich wahrscheinlich passieren wird, was Gus möchte. Und er will scheinbar versuchen, das noch irgendwie gerade zu biegen, indem er ihn findet und nicht die anderen, weil er weiß, wenn die anderen ihn finden, dann ist sofort finito sozusagen.
Stimmt, ja, das passt.
Genau, sein Plan zu dem Zeitpunkt scheint noch zu sein, Werner zu finden, das irgendwie abzuwenden und gleichzeitig Gus gut ins Ohr zu reden.
Ja, ja.
Na, Mike ist ja auch der Chef von dieser Aktion. Also er muss ja leiten und sagen, was gemacht werden soll.
Ja, also wie gesagt, das an der Stelle passt das ja soweit ganz gut. Wollen wir zur Grabszene kommen?
Weil irgendjemand von euch verabschiedet sich gerade die Technik.
Ich hatte hier gerade Schluck auf, jetzt seid ihr aber wieder da.
Ich höre nicht. Alles gut. Wie immer.
Da war es wohl bei Max Snyder, wenn wir es alle gehört haben.
Ich glaube, da braucht man neue Technik.
Ich habe euch ganz normal gehört. Wie gesagt, also immer wenn jetzt irgendwer sagt, oh, ich höre dich nicht, da war bei mir alles okay. Also
okay. Weiß
nicht. Ja, wir sehen Jimmy am Grab von Charles stehen und man denkt erst so, Jimmy traut doch so ein bisschen um Charles und dann in den nächsten paar Sekunden, Minuten merkt man aber, nee, doch nicht. und ich habe gerade mal pausiert an der Stelle, wo Jimmy davor steht und da sieht man jetzt mal so ein paar interessante Sachen. Also zum einen dieser riesige Klotz von Grabstein, der da steht, während ja so rundrum eher so kümmerliche Steine stehen oder sagen wir eher schlichtere, kleinere Steine. Nur im Hintergrund so links sieht man einen, so, das ist ein bisschen größer, aber sonst so mitten
drin. Charles, bam.
So bam, Charles Mickel. Und dann steht aber auch nur so in Remembrance. Und dann, da haben wir dann jetzt auch wirklich mal eine deutlich zeitliche Einordnung. 2004 sind wir also gerade. Also haben sie da irgendwie einen Fehler gemacht mit diesem Aufsteller für das Telefon auf jeden Fall.
Definitiv. Da waren noch mehrere Fehler drin, ist mir neulich aufgefallen. Man sieht da irgendwie noch so ein Nokia-Handy in einer Szene, was es erst wesentlich später gab.
Ja. Und ja, erfahren wir auch in, wie alt Charles noch geworden ist. Und ja, ansonsten hat dieser riesige Grabstein, auf dem aber fast nichts steht. Also das sagt dann auch irgendwie sehr viel aus.
Ja. Ja, er wollte ja wohl auch einen kleineren haben. Er sagt ja zu Kim dann am Auto, ja, Howard hat den großen Stein genommen.
Wobei ich den vom Design her schon ganz schick finde.
Ist ein schöner Stein, ja.
Ja.
Ziemlich teurer Stein.
Ja, das auf jeden Fall.
Aber die haben
sowas ist immer teuer, brauchst ja nur einmal.
Beerdigung ist, egal was, ist alles teuer. Ist
also kann man auch wiederverwenden, habe ich mal gehört. Ist tatsächlich wenn so irgendwie, wenn Oma ein Torf geht, 20 Jahre später wird das Grab aufgelöst, wird der Stern behalten. Und wenn die nächste Person ins Grab geht, wird er quasi weiter benutzt. Mhm. Schreibt einfach einen neuen Namen drauf.
Aus dem Stein kannst du nur mindestens noch 3 normale machen.
Ja. Nee, wird einfach die oberste Schicht abgezogen.
Ja.
Ja, auf jeden Fall kommt, irgendwelche offensichtlich ehemaligen Geschäftspartner oder Mandanten von Charles vorbei, die ja zum Jahrestag auch mal die Blümchen niederlegen wollten und ja.
Nee, ich glaube, Jimmy hat die eingeladen.
Ja, meinst du?
Naja, er ist dort den ganzen Tag und trifft ja mehrere Leute.
Ja.
Und sagt ja auch, schön, dass ihr gekommen seid und sowas.
Stimmt.
Das ich ist ja geplant.
Ich glaube auch, das ist die Staffel auch recht anders, dass wir doch recht explizit auch erfahren, wie lange jetzt die Zeitspanne ist zwischen Anfang der Staffel und jetzt dem Finale halt, nämlich halt genau dieses eine Jahr.
Genau.
Ja. Er sagt ja auch, es ist schon ziemlich viel Laufkundschaft auch da. Also wahrscheinlich neben denen, die ihr eingeladen habt, kommen auch noch irgendwelche anderen Leute, die er vielleicht nicht eingeladen hat.
Ja, dann nachdem dann die Szene vorbei ist, sehen wir dann, Jimmy zieht da wieder sein Ding ab, als er dann da bei Kim im Auto ist oder am Auto ist und erstmal so ein Stück Kuchen isst und so und da so eine Nummer abzieht und da ruft irgendwer an. Ist das Malik?
Aber nein, ich gehe da jetzt nicht ran.
Oh, das Gott. Ist zu spät für Audiokommentare.
Du möchtest da jetzt rangehen, ne? Egal.
Der lustige
Kürze.
Ja, hallo. Wie ist denn Ihre Meinung zur letzten
Folge? Oder auch nicht. Von Better Call Saul? Ich möchte darauf hinweisen, das Telefon passt in die Zeit. Das ist alt.
Ja. Das Klingeln ist auch so eher so, Arztpraxis klingeln.
Ist halt Siemens, kann man nicht so viel erwarten.
Ja, ja.
Ja.
Gut. Nächste Szene.
Mit Atmo. Wo sind wir? Ach, das sind
wir. Wir sind bei Lalo, der auf der Lauer liegt, vor einem der Lagerhallen von
auf der Mauer. Los auf der Bolos Lauer liegt der kleine Lalo.
Ja, genau.
Auf der Mauer, auf der Lauer liegt der kleine Lalo.
Und ich dachte so, ganz schön mutig, mein Freund, wenn du da mal nicht selber gerade auch beobachtet wirst. Mhm.
Aber ich glaube, die haben da ganz, ganz andere Sorgen.
Ja. Aktuell auf jeden Fall. Und er beobachtet da das Geschehen und notiert sich irgendwie, welche LKWs, welchen Kennzeichen da offensichtlich wie und wann losfahren etc. Und merken jetzt auf jeden Fall auch im Laufe dieser Folge, wie schon vermutet, führt der nichts Gutes im Schilde. Zumindest was wenn wir jetzt auf Seiten Gustavos Fring sind.
Was ich ganz spannend finde. Ja, das hatten sie ja auch in dem Insider-Podcast zu der Folge, wo der das erste Mal vorkam, gesagt, so, dass sie im Writer Room so die Überlegung hatten, okay, wir bräuchten jetzt mal einen anderen Typ von Salamanca, um die Geschichte weiter zu erzählen. Nicht so einen Vorschlaghammer-Typ Salamanca, sondern einen, der so ein bisschen mehr Grips hat. Und ja, dann sieht man auch, dass der ein bisschen mehr Grips hat und anders gestrickt ist als die anderen in der Familie.
Im Insider-Podcast haben sie der Folge erwähnt, dass die Farm ja gar nicht mehr existiert. Die ist ja von der vierten Staffel von Breaking Bad mal abgerissen worden.
Welche Farm? Und ja, stimmt. Die Hühnerfarm.
Die gibt's nicht mehr.
Die Farm.
Das, was wir da sehen, ist quasi animiert oder gezeichnet oder keine Ahnung. Und das sieht schon ziemlich beeindruckend aus.
Vielleicht auch einfach altes Footage wieder reingesetzt.
Also ich richtig verstanden habe,
zusammenmontiert aus alten Aufnahmen und einfach nur die Figuren in den Vordergrund gesetzt.
Das, aus der Perspektive kannten sie es noch nicht und haben es quasi am Computer nachgebaut.
Okay.
Dann eingesetzt.
Und ja, das ist cool.
Dafür
das
ist es echt cool. Aus. Ja. Also ist schon bemerkenswert. Mhm. Wenn du denkst, dass Lalo eigentlich nur da rumsitzt und irgendwie auf den Acker guckt.
Ja.
Ja. Ja,
aber er macht sich genau Notizen, was da so ist, ne?
Genau, und ja. Lageplan schon von dem.
Von aber Gas weiß von ihm. Das ist, das sagt ja, er ja hinterher auch.
Ja, ja,
das, ja, ja ich das, weiß schon.
Genau. Er war ja auch bei ihm schon, kennt ihn ja schon.
Ja, ich glaube, Gas weiß hauptsächlich von ihm, weil er schon mal bei ihm war.
Mhm. Ach, stimmt ja, er war ja auch bei ihm. Ja. Richtig, genau, ja.
Aber ich glaube, Gus hat ihn auch schon so eingeschätzt. So,
der gefällt mir nicht.
Der gefällt mir nicht, genau. Allein, also allein schon, dass da jetzt denen geht's ähnlich wie Nacho, so, ach, jetzt ist noch ein Salamanca, jetzt bin ich gerade losgeworden.
Nicht noch einer von der Sorte.
Noch einer, ach Gott. Ist da ein Nest irgendwo?
Naja, können die mal aufhören, sich zu produzieren? Ja.
Das hätte er sicher denken können, dass die da einen neuen Mann schicken.
Ja, ja, wahrscheinlich hat er auch schon gerechnet, so, ah ja, check, ja, jetzt, ja, klar. Okay, ich. Ja, dann, achso, ja, er sieht auf jeden Fall dann plötzlich hektisches Treiben und, Gus und seine Leute flitzen los und steigen in die Autos und brausen los und ja, folgt denen dann offensichtlich. Mhm. Und dann sind wir wieder bei Mike, der bei Travelwire vorbeischaut und ich finde ja den jungen Mann, den sie da für den ja, Bankier, Kassierer, wie auch immer da besetzt haben,
ja.
Finde ich wunderschön. Das ist so passend für die Rolle. Also das ist so richtig, wenn man es nur hören würde, es ist genau den man sich vorstellen würde. So, das,
ja. Das ist so ein bisschen hässlich, aber irgendwie ein bisschen überfordert.
Ja,
auch so, naja.
So ein bisschen netter Typ und so. Und auch so
ein bisschen doof.
Ein bisschen verunsichert auch so. Der aber auch schon so ein leichtes Gespür hat für eine Szene später, als Lalo kommt.
Ja.
Dass irgendwas komisch ist.
Und er ist einfach nur Fred.
Ja, genau.
Großartiger Name.
Ja, es ist natürlich ein Ginger, also ein ja, ja. Rothaariger. Bart und alles. Mhm.
Erinnert auch so ein ganz kleines bisschen an diese Skater-Typen.
Ja.
Plus älter.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, und Mike versucht halt in Erfahrung zu bringen, wo Werner hin ist und was er mit dem Geld gemacht hat.
Und Mike fragte nach seinem Schwager oder sowas. War das nicht so?
Ja, ja, er sagt, das ist sein Schwager und er hat Diabetes und was er noch?
Alzheimer.
Er ist dement, ist Diabetiker ja. Und hat sein Insulin vergessen und er tischt dann eine schöne Story auf, um den Banker da zu überzeugen,
ja.
ihm Informationen zu geben, bis hin, dass er ihn ja dann sogar in den Bankraum reinlässt und da das Video anschauen lässt von der Überwachungskamera, um zu gucken, in welches Taxi er einsteigt, was man dann aber leider nicht sehen kann.
Ja. 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 Ich finde, Mike beweist da mal wieder eine sehr hohe Kombinationsgabe. Also er sieht dann, welche drei Hefte er sich da rausnimmt, guckt sie sich an und zieht da dann seine Schlüsse draus und da muss er hin sein. Ja. Das ist schon sehr clever, unser Herr Mike.
Mike könnte auch wunderbar Geschichtenerzähler werden.
Und auch
was da, dir das so einfallen lässt.
Ja. Ja, unser junger Bankier spielt von James Austin Johnson und hat in der, ich glaube, abgesetzten Serie The Last Tycoon mitgespielt und Hail Caesar.
Mhm.
Das ist so das, was IMDb so ausspuckt und sind, ja, doch eher unbekannt.
Kann also nichts.
Ich dachte, das wäre irgendwie ein etwas bekannteres Gesicht, gefühlt so. Also, hat auch nicht mal ein Bild in der IMDb. Also, das ist auch so ein Zeichen. So. Das, ja, genau. Mike zählt so 1 und 1 zusammen und in der nächsten Szene sehen wir dann, wie er Gus über den aktuellen Stand informiert.
Ja, und ihm den Brief zeigt, ne? Den genau, er geschrieben hat.
Den Brief zeigt. Und ja, Gus glaube ich schon klar macht, wohin die Reise gehen soll.
Also wenn da irgendwie ein Blutdruckanzeiger gewesen wäre, wäre der wahrscheinlich auf 375.000 gewesen.
Genau, also wenn jetzt beide schon jetzt spielen würde und die Apple Watch 4 hätten, dann hätte ich nichts Alarm geschlagen.
Ja. Also fand ich, wie Gas da dran sitzt, ich habe erst gedacht, das wäre eine Puppe.
Ja.
So, von der Seite so gefilmt und seine Wangenknochen so, das sah irgendwie ziemlich abgefahren aus.
Das stimmt.
Ja, Gas ist wenig begeistert von dem Ganzen, ne? Der stinkt sauer.
Ja.
Und Mike versucht ja da schon, das so ein bisschen runterzuspielen.
Ja.
Dass er ihn findet.
Ich weiß nicht, war es an der Stelle schon oder ein Telefonat erst später, als er ihm versucht zu verklickern, so, ja, also wenn wir den umbringen, dann haben wir ein Problem, dann haben wir irgendwie, was sagt er, das größte Loch in der Erde diesseits vom Mississippi.
Ja.
Das glaube ich beim Telefonat war das hinterher erst.
Und von wegen so, ja, dann wenn der weg ist, spielen auch die anderen nicht mehr mit, so nach dem Motto. So klang das ein bisschen.
Ja, und er sagt ja hier, ich habe einen Fehler gemacht und ich werde auch wieder ausbügeln. Und das hat meine Theorie für mich nochmal so ein bisschen bestätigt, dass Mike quasi so ein bisschen selber auf den Trichter gekommen ist. Vielleicht habe ich es ein bisschen zu dick aufgetragen mit meiner Drohung und da ist bei dem Werner jetzt eine Sicherung durchgebrannt.
Ja. Ja, schon, ja. Könnte passen. Ja, dann fängt Mike das Telefonieren an und versucht rauszufinden, wo sich dann der gute Werner aufhält.
Oh.
Und sehen währenddessen, wie er wieder von, oder ja, doch, wir sehen wieder Lalo, wie Mike hier von. Nee, andersrum. Wir sehen Mike, wie er von Lalo beobachtet wird, so rum.
Das ist ja in dieser Parking-Ding ist jetzt, ne? Also in dem, auf dieser Parkfläche.
Ja, also noch vor dem, vor Chill war ja noch, ja, genau.
Mit den Autos und der Schranke.
Nee, das nee, kommt erst später erst.
Ja, genau, es ist später erst. Vorher sehen wir
kommt Howard noch so eine Zwischenszene, genau, mit der Bibliothek.
Ja. Howard, der irgendwie, ja.
Interview gibt.
Scheinbar, also man denkt erst irgendwie, er gibt so ein Interview für irgendwie die Nachrichtensender, von wegen so, anlässlich des Todestags oder irgendwie was, und so von wegen so, ja, und es geht gut und bla und hm, und dann fiel mein Blick so schon in Richtung Frisur von Howard und ich war so, deine Haare sagen was anderes. Wie die Frisur sieht doch immer noch so ein bisschen etwas wilder aus als vorher, ja, nicht so glatt wie vorher. Und dann sehen wir auf einmal unsere lustigen Filmstudenten und den Buch und ne? Diese, irgendwas ist komisch und
plötzlich rennt auch das Make-up-Girl wieder rum.
Genau, und das Make-up-Girl rennt als ja, wie nennt man das?
Ja, das fachlich
Schnittchen-Serviererin.
Schnittchen-Serviererin. Schnittchen.
Schnittchen-Heinz.
Hört auf zum Essen zu reden, ich hab Hunger.
Ich hab vorher noch was gegessen. Wir wissen, dass ich während der Folge bestimmt Hunger bekomme. Wir sehen auch Rick Schweikart wieder. Dich immer, also ich immer wieder schön finde, dem im Deutschen die Synchronstimme ist sehr passend. Und ich finde auch die Betonung ist, also ich sehe, ich hatte jetzt nicht ein einziges Mal das Problem so, die Synchronstimme von Kevin Spacey, Das habe ich gar nicht. Also das funktioniert hier gut. Hatte ich jetzt an anderen Stellen schon eher, wo ich die Stimme mal wieder gehört habe. Ja, dann.
Worauf wir eigentlich eingehen sollten, ist, was da gerade gefeiert wird.
Genau, offensichtlich wird eine Bibliothek eingeweiht.
Mhm. Leseraum steht da, steht ein Reading Room. Ein
Leseraum, genau. Ja. Zu der Charles M. McGill. Nee. Mhm.
Charles McGill Reading Room steht da, glaube ich, nur drauf.
Ja, genau. Charles McGill Reading Room und ist gesponsert. Charles L. ist es ja, nicht M.
Genau.
Der andere. Ja. Sein Bruder.
$23.000.
Genau, und Jimmy hat offensichtlich Knete springen lassen, die er über das Jahr hin angehäuft hat oder noch irgendwie auf der hohen Kante hat oder so.
Ja.
Und
naja, er hat die ganzen Telefone verkauft.
Ja, das habe ich auch gerade überlegt, so von den Telefonverkäufen und ich könnte, ich denke auch immer, also wir hätten es ja in den Folgen vor, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, war das Malek oder so, der meinte, dass er jetzt nie so sehr auf das Geld schaut und so und es scheint ihm auch irgendwie gut zu gehen, dass Jimmy wahrscheinlich auch immer irgendwo so einen dicken Notgroschen noch hat, wo er immer mal wieder drauf zugreifen kann.
Und hat er jetzt eigentlich das Sandpiper Money gekriegt oder nicht?
Das,
weil mit dem Sandpiper Money ist es ja gar kein Problem, sowas auszugeben.
Ja. Das könnte sein. Vielleicht kann da ein findiger Hörer in den Kommentaren mal was zu schreiben.
Aber dann würde Jim nicht mehr so eine Schrottkarre fahren.
Das stimmt allerdings.
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass da will er sich erst was zulegen, wenn das oder den richtigen Job auch irgendwie hat oder so. Also weil das ist ja auch immer noch mit irgendwie laufenden Kosten verbunden und so.
Ja, aber irgendeine andere Shopkarre, aber eine würde sicher sein kannst, dass die auch anspringt.
Ja, aber
ich denke mal, bei so einem Auto, das kann auch sein, dass da schon so nostalgische Verklärung und so dabei ist und dass man dann schwer loslassen kann.
Oh.
Ich habe noch einen Gedanken, den bringe ich jetzt einfach hier unter, der so ein bisschen die Zukunft der Serie oder eher die Vergangenheit, je nachdem, aus welchem Standpunkt man das betrachtet, sieht. Ich sehe da so ein kleines Problemchen am Horizont auftauchen, was die Filmcrew angeht.
nämlich das Problem, dass die jetzt in den Staffeln immer wieder aufgetaucht sind und ja offenbar in Jimmys Plänen doch ziemlich eingewoben sind und sich ja auch als die Go-To-Lösung herauszustellen scheinen, die aber in Breaking Bad, was die ja da noch nicht gab, nicht auftauchen. So langsam bauen die sich damit ein Problem, Storytelling-mäßig, finde ich. Also da müssen sie jetzt schon irgendwas machen in der fünften Staffel, das zu erklären, warum die nicht nochmal auftauchen.
Die sind einfach nicht mehr da, die hat dann keinen Kontakt mehr. Also wenn da gar nichts mehr zukommt, dann bin ich der Letzte, der irgendwie sagt, aber was ist denn mit denen so? Also eher erwarte ich irgendwie eine gute Erklärung, warum Kim keine Erwähnung findet irgendwie in Breaking Bad.
Ich glaube, die finden bei der nächsten Staffel.
Das fände ich wichtiger, wenn sie das da gut erklären, als wenn da die Filmcrew irgendwie. Also
war das welche Folge war das, wo sie da mit den Telefonen das gemacht haben? War es die letzte oder vorletzte? Da sagt doch die eine auch, ja, ich habe jetzt noch eine Ausbildung als irgendwas gemacht. Also auf jeden Fall erzählen sie davon, dass sie sich weiter ausbilden lassen haben. Mhm. Und die sind dann
das ist halt für mich auch so ein bisschen das Ding. Also bis zur dritten Staffel hat das für mich jetzt besser funktioniert, den Anschluss zu machen als jetzt. Also bis zur dritten Staffel haben wir sie ja wirklich bloß als Filmteam für ihn gesehen. Und da könnte man ja super denken, okay, die haben dann halt auch noch die Saul-Werbespots gemacht. Ganz klar.
Ja, wer anders. Ist unwichtig. Also,
aber es gab jetzt auch ein Breaking Bad.
Aber jetzt werden sie ja immer wichtiger und machen andere Sachen, wie zum Beispiel das mit diesem Anruf-Scam. Jetzt dieser Party-Scam. Also ich habe das Gefühl, die werden eher wichtiger als unwichtiger und das muss man dann schon für mich, finde ich, erklären.
Es gab in Breaking Bad keine einzigen Situationen, wo sie hätten irgendwie von Nutzen sein können.
Ja.
Also deswegen, wenn die weg sind, ist Egerei.
Ja, das könnte natürlich noch sein, dass wir die sehen, wie sie den Werbespot machen für ihn. So, und das er die, noch. Weiß ich nicht, fürstlich dafür bezahlt. Wobei, wenn sie die ganze Zeit die Entwicklung von Jimmy mitgehen, dann sehen sie ja auch irgendwie, dass alles, was er anpackt, nicht so richtig funktioniert irgendwie. Also es funktioniert zwar, aber er kommt irgendwie nicht weiter. Also
ja.
So
was hier aus der eigentlich?
Perspektive, dass sie dann hinterher irgendwie was ausplaudern können, glaube ich, nehmen die das nicht zu ernst oder nehmen sie ihn vielleicht nicht ernst genug. Da eine
was
Chance
sie eigentlich
sehen,
aus irgendwie. Meiner Sicht hätten Storytelling technisch machen sollen, ist das Film-Crew-Team wirklich bloß für Film-Crew-Aufgaben zu nehmen und so langsam über die Hintertür mal diesen anderen Helferlein reinzubringen, der ja in Breaking Bad zum Beispiel das mit dieser Tankstelle gemacht hat.
Ja,
weil
stimmt.
Der muss ja auch noch irgendwo herkommen.
Ja.
Den hätte man super für diese Aufgaben so langsam über Jule oder irgendjemanden mit reinbringen können.
Vielleicht kommt der.
Wir haben ja noch 10 Folgen.
Ja, genau. Vielleicht kommt der in der nächsten Staffel dazu, dass da irgendwie. Ja.
Welche Sache mit der Tankstelle denn?
Als er. Skyler will doch die Tankstelle kaufen. Nicht die Tankstelle, die Waschstraße.
Die Waschstraße,
Die Waschstraße.
Und
so mit Tankstelle verwechselt. Ja, es ist eine Waschstraße, genau.
Geht zu Dingsbums, wie heißt der?
Ehemaligen Geschäft.
Dem alten Betreiber da.
Betreiber.
Geht dem an, dass die Bodenwerte.
Genau,
ach, der und der
irgendwelche
der,
Grenzwerte
ja.
überschreiten.
Der sagt ja erst nein, sie können mich mal nicht. Sozusagen und Mr. Walter White zahlt, was sagt der, irgendwie 10 Millionen für mich oder so. Spielt er das bockige Kindchen und genau, und dann macht Skyler die Nummer mit, kommt ein Gutachter vorbei und sagt,
alles kaputt.
Alles verseucht und eigentlich ist der Laden nichts mehr wert und verkauf mal so schnell wie möglich und genau.
Genau, und später macht er ja das auch mit Ted, also mit diesem, dass er das Money zurückzahlen soll.
Ja.
Genau, was dann so ein bisschen in die Hose geht.
Bisschen.
Ja, da ist er ganz schön auf die Nase gefallen.
Ja, was kauft doch sie so einen scheiß Teppich da? Also, so ein dummen Läufer da. Über den er ja nicht das erste Mal zu stolpern scheint. Naja.
Ach Gott.
Also wir sind noch bei der Szene vom Reading Room.
Genau.
Genau.
Ja.
Wichtig ist zu erwähnen, dass zu dem Zeitpunkt eigentlich niemand weiß, wer das Geld gespendet hatte für den Raum. Das heißt irgendwie von einem anonymen Spender.
Ja, genau. Und dann. Und
dann wird halt gerüchtet, dass Jimmy das war.
Genau, dann sagt Jimmy nicht sogar dann auch irgendwie, dass er das, was irgendwie 23.000 wert war jetzt.
Hat er ja auch. Also er hat das Geld ja wirklich ausgegeben.
Ja, ja.
Aber ja,
sie sprechen das sollte niemand
offiziell wissen.
Genau.
Offiziell soll niemand wissen, dass er es war.
Genau, und also er ist auch für irgendwie alle eingeladen und Jimmy sagt dann aber noch, ah, aber irgendwie, ich weiß nicht, keiner von der Anwaltskammer ist da und so und
ja.
Meint schon, ach, das läuft schon und da hat schon jemand von mitbekommen und so. Wink, wink, natsch, natsch.
Spätestens jetzt sollte jedem klar sein, worum es hier eigentlich gerade geht. Also was Jimmy vorhat.
Ja.
Also erst am Grab und jetzt hier will er halt irgendwie zeigen, dass ihm sein Bruder Chuck doch wichtig gewesen sein soll.
Mhm.
Und er so eventuell doch noch seine Anwaltszulassung bekommt.
Mhm. Genau.
Aber irgendwie scheint das nicht zu klappen.
Ne, deshalb schlägt er ja auch Kim noch eine neue Idee vor, ja. mit dem Brand im Vorzimmer von der Richterin. Und er will, ja. sie dann retten. Ne, weil er irgendwie meint, jetzt hier 23.000 Dollar ausgegeben für den Kram.
Und ich darf nicht mal Schnittchen essen.
Ja, und jetzt darf ich noch nicht mal was essen. Ja. So ungefähr.
Ich bin ja trauernd und
genau, da kann man nichts essen.
Geld geben darf ich, aber und, essen nicht.
Aber ich auch diese Szene wieder fand ich so, ja, die haben sie jetzt da reingebaut und nochmal so zu zeigen, Jimmy hat hier diese total verrückten Ideen irgendwie, ja. wie man was drehen könnte und Kim ist da und sagt, nee, lass uns mal hier bei dem in Anführungsstrichen seriösen Teil bleiben, ne? Lass uns das mal vernünftig hier durchziehen und nicht mit so einer aberwitzigen Geschichte da, wo was weiß ich passieren kann, ne?
Obwohl ich das ja lustig gefunden hätte.
Naja, aber die Risiko, dass bei einem Feuer ein bisschen mehr kaputt geht wie nur ein Vorzimmer, ist, glaube ich, ein bisschen groß.
Aber Jule hat doch auch alle aus der brennenden Küche gerettet.
Ja.
Wir sind wieder bei Mike.
Genau, Mike, ja. Der ein weiteres Telefonat führt und in seinem schön Auto rumfährt.
Eigentlich tut Maike gerade etwas streng Verbotenes, ne?
Telefoniert beim Autofahren, oder?
Ja, das geht also überhaupt nicht. Also
ich glaube, ist bei den Amis da schon
scheiße. Angeschnallt ist er auch nicht.
Ja, Anschnallpflicht haben die Amis, glaube ich, nicht.
Die Karre wird gar keine Gurte haben.
Na doch, die meisten Autos haben ja Gurte, aber das ist ja auch so bezeichnet für die, so, wenn dann gesagt wird, so schnall dich an, so dann heißt es irgendwie so, ja. Oder weiß nicht, ich hab neulich wieder Taxi 1 und 2 gesehen, und dann sieht, wie die Leute sich versuchen anzuschnallen. Auch so. Ich glaube, im dritten Teil, wo irgendwie die Eröffnungsszene mit Sylvester Stallone, wo er versucht, sich noch anzuschnallen, das Ding da nicht reinkriegt in den Clipser. das Anschnallpflicht haben die Amis nicht. Genauso wie auch keine richtige Fahrschule haben, sondern nur so, ja, hier, fahren Sie mal und leider nicht bestanden, bis zum nächsten Mal.
In USA darfst du auf Autobahn noch rechts überholen.
Ja,
Jedenfalls öffnet Mike sein Handschuhfach.
Na, erstmal guckt er dann natürlich, also er merkt, dass er einen Schatten hat und
Mike hat seinen Schatten.
Also
Lalo macht den ziemlich großen Fehler zu glauben, dass man Mike einfach so unbemerkt observieren kann.
Genau.
Und so dumm, sich einfach so schräg dahinter zu stellen und mit einem Fernglas und so.
Sieht auf jeden Fall, weiß nicht, ob er jetzt das erste Mal, den sieht, ich könnte mir jetzt fast vorstellen, dass wir haben es ja jetzt onscreen nicht gesehen, aber dass Mike eventuell schon vorher bemerkt haben könnte, dass er verfolgt wird und ihn jetzt dann doch sieht oder das erste Mal sieht und ich schaue auch gerade nochmal, also es wirkt doch so ein bisschen so, als wenn er so, ach, folgt mir da einer? Und dann biegt er dann doch recht hektisch ab und guckt in den Rückspiegel und wir sehen, wie Lalo so einmal so einen Schlenker macht, so nach außen, um zu gucken, ob wo Mike ist, und dann merkt er, ah ja, da verfolgt mich irgendeiner und zieht dann da eine schöne Nummer auf dem Parkplatz ab, ne? Also
ja. Ich finde, wir sollten erstmal darauf hinweisen, dass man zuerst denkt, dass Mike aus dem Handschuhfach seine Waffe rausholt.
Ja, genau. Ja. Das habe ich auch gedacht, weil wir sie ja auch sehen. Das Handschuhfach klappt auf.
Und dann wird der Kaugummi raus. Denkst du, hä?
Und
hast du schlechten Atem?
Genau. Und irgendwie Kaugummi raus. Und dann.
Ja, es ist halt Chekhovs Gun. Die wird halt noch gefeuert, aber.
Ja.
Noch nicht im Akt, wo sie das erste Mal auftaucht, natürlich. Ja.
Wo er auf dem Parkplatz fährt, wusste ich schon, okay, wird gleich irgendwie den Parkautomaten die Schranke blockieren, dass Lalo da nicht rauskommt.
Ja, und das scheint abzuhauen. Mike auch nicht das erste Mal zu machen.
Ja, also er wusste ganz genau, was er da tut.
Ja.
Aber die ganze Umsetzung war dann doch noch mal ein bisschen genauer, wie ich es mir gedacht hätte, ja. Mit noch einem Auto dazwischen, mit diesem Dude, der da ankommt, mit seinem Erdbeershake oder was.
Vor allem kaut auch Mike noch mehrere und macht da richtig so eine dicke Lage, damit er auch sicher geht, dass das Ding dick genug ist, da das Ding außer Gefecht setzt, ja.
Und sie haben wieder mal eine wunderbare Einstellung da drin mit dem, mit der Innensicht von dem Apparat, wie da dieses Kaugummipapier reingeht, die Alufolie nach oben und unten weggeht und man sieht, wie sich diese Kaugummifüllung da richtig überall reindrückt.
Mhm. Ja. Was ich an der Szene nicht verstehe, wenn es einen Automaten gibt, wo man eine Karte ziehen muss und wieder reinstecken muss, muss da auf einen Punkt geben, wo man für dieses Parkplatz bezahlen muss.
Ja, das haben sie verpasst. Das fand
also,
ich auch.
Also sonst ist die Schranke sinnlos.
Na, davor ist ja irgendwie noch so ein kleiner Automat. Stimmt, da steckt man die Karte rein.
Also ja, die Szene ist aber so geschnitten, dass das eine Szene ist. Normalerweise hätte er irgendwie aussteigen müssen, zum Automaten gehen, da Geld reinschmeißen.
Ach, das ist alles marketlos bezahlen.
Ne, vielleicht gibt's ja auch irgendwie, wenn du nur in Zeit X dastehst, ist es kostenlos oder so.
Ja, dann hätten sie da irgendwie ein Schild hinbauen können, ersten 30 Minuten oder Brötchentaste oder irgendwie sowas.
Brötchentaste.
Was ist die Brötchentaste?
Das ist bargeldlos bezahlen. Also das wird einfach direkt auf die Kreditkarte, je nachdem, wie lange du da gestanden bist, wird die Kreditkarte belastet.
Ihr fahrt alle kein Auto, ne?
Die filmt das Nummernschild ab.
Sehr selten, ja. Ja, ich habe auch überlegt, dass es irgendwie jetzt wird im Nachhinein irgendwie abgerechnet, kriegst du eine Rechnung oder was oder so oder keine Ahnung. Vielleicht wird auch so, also die stehen ja nicht lange auf dem Parkplatz da. Tatsächlich so ein hier irgendwie nur eine halbe Stunde bis zum Einkaufen oder was, dann ist es kostenlos. Ich schön fand, das erinnerte mich, gerade auch so eine Folge Bob's Burgers,
nicht spoilern.
Übrigens gerade auf Amazon.
Genau, es gibt es jetzt auf Amazon Prime alle Staffeln.
Ich bin gerade am Gucken.
So schön. Ich habe gestern nicht die Folge, wo Gene als Mini-Bob rumgerannt ist. Ich habe mich so weggeschmissen. In jeden Fall gibt es eine Folge, wo er mit Tina Autofahren üben will.
Oh je.
Und sie so... so, immer nur so leicht hin und her steuert und dann so ganz langsam in ein anderes Auto fährt und das Auto bleibt unbeschädigt, nur das Auto von Bob ist so Frontalschaden vorne so. Und hier ist es ähnlich, nur halt umgedreht. Lalo fährt mit seinem schönen Muscle Car, dem billigen, ja, was auch immer, da
Plastebomber
vor ihm voll rein. Und er noch so, ja, hier, hallo, ich stehe an der Nordschranke, das ist kaputt. Ja. Und dann mit Lalo ihm hinten rein und schiebt ihn weg und so. Und ich dachte nur so, ja, jetzt stehst du nicht mehr in der Nordschranke.
Ja. Problem gelöst. Problem,
ja, das gelöst, fand ich aber auch, also er hat, sein ganzes Heck ist quasi zerstört, Stoßstange abgerissen, ja, und an Lalos Car ist noch nicht mal eine Schramme dran. Ne?
Er hat ja auch hier irgendwie so eine dicke Chromstoßstange und alles. Ne?
Ja, ja, das, ja, ja.
Damit kannst du jedenfalls auch mal irgendwie einen Hirsch oder sowas wegschieben.
Ja.
Ich glaub, aber auch, die Aktion hat ihm ja auch nicht wirklich viel gebracht. Also nee, Mike ist weg. Nicht.
Genau, ja. Mike hatte genug Zeit abzuhauen, auch direkt irgendwie eine große Kreuzung da um die Ecke und ja.
Das war wohl eher mehr Anger-Management.
Ja. Ich meine, so hatte Mike das ja auch geplant, ne? Dass,
ja, ja.
Wie gesagt, ich sage ja, dass da noch einer zwischensteht, das war wichtig, ne? Weil sonst wäre Lalo, ja, wahrscheinlich einfach durch diese Schranke durchgefahren,
mhm,
ne? Wenn er das gemerkt hätte.
Ja.
Aber so, ja, konnte er nicht direkt durch. Und bis er gemerkt hat, dass das davon nicht funktioniert, dauerte es eben einen Moment und das hat Mike gereicht, um da abzuhauen.
Oh. Ja, also auch aus, ich kann auch sagen, dass viele Schrankenanlagen sind auch so gemacht, dass die Schranke nachgibt und aus der Halterung einfach rausspringt, bricht. Mhm. Also das ist so gebaut, wenn, dass du dann doch mal irgendwie da die Schranke abfahren musst, dass die dann da rausbricht und nicht irgendwie das ganze Ding irgendwie sich zerlegt. Mhm. Es gibt auch Leute, die einfach die Schranke dann abmachen, beiseite legen und dann so wie hin denkst du, ah, schön, hat wieder eine Schranke abgemacht. Ach, gucken wir doch gleich mal, wer es war. Ach, hier, ja, der. Ja. Gut.
So.
Interessant zu wissen.
Ja, dann sind wir wieder bei HHM, ne?
Genau.
Ja.
Und wir sehen Jimmy.
Na, erstmal sehen wir Chuck auf einem Bild.
Ja, gut.
Chuck. Der auf so einem total drögen Bild irgendwie, ja, im Besprechungsraum vom HHM hängt. Da geht der Blick zu Jimmy, der ist richtig so, naja, jetzt muss ich auf dieses Bild gucken. Mm.
Welcher Feuer war das?
Boah, eine Fresse.
Nee, das ist wieder eine dieser Szenen, die zeigen soll, wie Jimmy mittlerweile drauf ist, dass er mit diesem ganzen Scheiß da nichts anfangen kann, weil das, ja, kommt dann gleich, ja, ja, in der nächsten Szene, wenn er mit der Studentin oder Schülerin da draußen spricht.
Ja.
Das ist eine Schlüsselszene für mich. Ich habe die erst nicht, habe ich erst beim zweiten Mal gucken verstanden, was damit gesagt, was er damit sagen will.
Mhm. Aber vorher sehen wir ja verschiedene Anwärter, die da, oder verschiedene junge Leute, die da vorstellig werden und es geht offensichtlich um ja, drei Stipendiaten, die HHM vergeben will. Und ja, dafür haben sich jetzt ein paar Leute vorgestellt und Jimmy sitzt da mit drin, weil ich vermute mal irgendwie, weil er ja
das war noch der Posten, den sie ihm da angeboten haben.
Was ja im Erbe mit drin war.
Also irgendwie, ja, diese Erbe mit drin
Charts,
war, ja, genau.
Stiftung.
Ja, ja. Dass er da irgendwie noch bei solchen Sachen noch Mitspracherecht hat oder so, oder ja.
Mir fallen ja manchmal so Detailsachen auf und was mir aufgefallen ist bei der Szene ist, dass diese Lichtdinger auf den Tisch,
ja,
die waren immer perfekt ausgerichtet.
Die sind schief.
Ja, sind schief.
Der eine steht auch so ganz komisch da, der ist, ja, so ein bisschen. So steht ein bisschen hoch auf der einen Seite, ja.
Und da natürlich, und da,
gut, also,
da bei dem Produktionsteam nix, was irgendwie dasteht oder nicht dasteht, zufällig ist. Das muss irgendeine Aussage haben. Ich denke mal, das hat eine Aussage, dass bei HHM einiges schief hängt.
Ja.
Und steht.
Ja, genau, das ist ja so auch und
Das ist vielleicht auch der Grund, warum wir in Breaking Bad von HHM nichts mitkriegen, weil es die Firma dann nicht mehr gibt
oder ja, so. Ja, genau, das glaube ich auch, dass die Bude irgendwie im Nichts versunken ist oder sich aufgelöst hat. Ja. Oder ja, einfach in der Bedeutungslosigkeit versunken ja. ist. Und ja, es wir sehen dann, wie heißt, ja, hier, wir haben hier, das sind die finalen Kandidaten und so, und Jimmy sagt dann, aber hier, was ist denn da mit der einen? Und dann sagt die Kollegin die neben ihm, ach, die Ladendiebin. Und dann ist so, ach ja, jetzt ist klar, warum Jimmy für die irgendwie plädiert und so. Und ja, quasi für sie nochmal ein Wort einlegen und so. Und meint auch, ja, die hat ja irgendwie dadurch nochmal eine andere Sichtweise auf die Dinge und so. Und und dann sehen wir auch wieder so ein bisschen, wie ja, dass tatsächlich Howard eher so auch mit Jimmy irgendwie oder für Jimmy ist, weil er sagt so, ja Mensch, das war ja eine richtig gute Argumentation. Und ja, wir machen jetzt einfach nochmal eine zweite Runde so. Also nochmal ein zweites Voting. Ich glaube, das hätte wie sagt man so schön, das hätte da Chuck nicht gegeben.
Ja, wenn das Chuck wüsste.
Ja. Der hätte Jimmy da gar nicht gesessen.
Man wahrscheinlich. Der würde im Grab verdienen so sehr, dass man dieses ganze HHM damit mit Strom versorgen kann.
Genau. Ja, schön. Genau.
Was ich spannend finde, da müssen wir auch darauf eingehen, dass es HHM irgendwie finanziell gerade nicht so gut geht, ne? Das müssen sie auch noch irgendwie mal.
Ja, genau. Eigentlich,
der Laden ist ja pleite.
Hat ja Howard gesagt, so, uns rennen die Kunden weg und so. Und vielleicht haben sie sich jetzt ja in dem Jahr irgendwie wieder gefangen. Wer weiß.
So ein bisschen, aber ich glaube nicht genug.
Ja.
Dagegen spricht, dass die Lappen schief sind.
Ja. Das muss irgendwie, vielleicht nicht mehr Geld für den, der die Dinger immer ausrichtet oder so. Keine Ahnung.
Der Lappenwilli. Der Lappenwilli.
Ich finde übrigens das top, was das Mädel da anhat. Die, wie heißt sie, Esposito? Christy Esposito.
Christy Desposito.
Irgendwie so ein ich dachte erst so, sie sehen so ein bisschen aus wie Papa Schlumpf, irgendwie so ein T-Shirt, so ein Top an mit so Zwergen drauf, die so rote Mützen und Schüchen anhaben. Irgendwie sieht das sehr putzig aus.
Ja.
Ja, aber diese Szene draußen, für mich ist das die Schlüsselszene der Folge, die zeigen soll, wie Jimmy mittlerweile denkt. Weil er, ja, die haben den zweiten Wahlgang gemacht, da ist sie auch durchgerasselt, obwohl Jimmy da quasi gesagt hat, das ist eine, die sich wahrscheinlich diese Ausbildung nicht selber leisten kann, also so wie er wahrscheinlich auch das früher gehabt hat, und er würde ihr gerne das Stipendium geben, und das funktioniert ja dann nicht. Und dann geht er nach draußen und erzählt ihr da die Geschichte. Ich habe beim ersten Mal gedacht, was erzählt er denn da? Also, dass sie nie nach oben kommen wird, dass diese Leute sie nicht nach oben kommen lassen, dass sie machen kann, was sie will, so gut sie ist, sie werden sie nicht nach oben kommen lassen. So, und dass sie Wege finden soll, dort drum herum zu gehen, andere Wege finden, Abkürzungen finden soll, und dass sie dann irgendwann, wenn die im 35. Stock des Hochhauses sitzen, dass sie im 50. Stock sitzt. Also diese Aussage, lass dich nicht unterkriegen, und zum Schluss sagt er ja dann nochmal, das ist dann wieder der Rückblick auf den Anfang, auf die Bar, auf das Lied, The Winner Takes It All.
Ja.
Ja, also er hat mittlerweile aufgegeben und das kommt dann nochmal am Ende der Folge, sein letzter Satz, als Jimmy McGill irgendwie nach oben zu kommen. Er hat, ich weiß nicht, ob das da der Moment ist, wo er es kapiert, dass er sagt, ich kann machen, was ich will, die lassen mich nicht. Hm. Oder wie seht ihr das? Also ich...
ja. Ich fand die nächste Szene spannend, wo er da im Auto sitzt und
ja, das ist dann quasi die
Verzweifeln ist ja. dass auch das ihm wieder nicht gelungen ist, so.
Genau, das der Höhepunkt dann. Er setzt sich ins Auto, das scheiß Auto springt nicht an, noch nicht mal das funktioniert. Er hat eben eine Schrottkarre.
Wir sehen vorher noch wieder in dieser Fahrstuhlszene, diesen dünn, wenn der Fahrstuhl aufgeht, sieht man noch mal den immer noch verbeulten Alu-Mülleimer, der da steht, auf den er eingetreten hat, glaube ich.
Ja, in der allerersten Folge.
In der ersten Folge, ja. Und ja, genau, dann ist er da im Auto und verzweifeln, ja.
Natürlich auch noch seinen Dienst, der Mülleimer, ne? Also.
Hm?
Der tut ja auch noch seinen Dienst, der Mülleimer. Warum sollte man ihn austauschen?
Ja.
Und natürlich springt das Auto auch gerade wieder nicht an.
Genau.
Aber die Karre ist jetzt oft angesprungen, habe ich das Gefühl. Also die Zeiten, wo er irgendwie ins Auto gestiegen ist, die Karre nicht anspringen wollte, sind vorbei gewesen, ist längere Zeit.
Ja, das war jetzt an der Stelle, war das jetzt so nach dem Motto, jetzt auch, das jetzt auch noch so, Auto ja. Zickt rum, so.
Ja. Hm. Lalo kommt.
Was passiert dann?
In diese Bank-Dingsbums rein.
Genau. Travelwire. Wir sehen Lalo bei, wie er bei Travelwire reinkommt.
Und seinen Freund fragt.
Und unseren lustigen Freund Fred fragt und nach seinem Freund fragt und
ja. Miss Puff, Fred will mich verprügeln.
Fred, irgendwie noch deutlich verunsicherter wirkt als bei Mike irgendwie. Allein vom Auftreten vom Lalo her, es ist auch verständlich, also. Es wirkt Lalo irgendwie so, wer ist er? Und eigentlich will er freundlich wirken, aber so von der Ausstrahlung ist er so, nee, irgendwas ist komisch, so.
Ja, das ist so Uncanny Valley-mäßig.
Ja, so dieses, so, na, nee, das sieht nett aus, aber ist das irgendwie, er wirkt irgendwie nicht so gut. Das ist so, ah, nee.
Ja, er wirkt irgendwie noch ein bisschen Mafia-bossig und ist gerade so in dem Uncanny Valley zwischen normal und Mafia-bossig.
Er ist so auf dem Level von Don Eladio, der auch immer, in jeder Szene, der wir sehen, ist, scheint auch mal so, ich bin der lustige, nette Typ und es schwingt aber schon so durch.
Und lach an meinem Pool rum.
Genau, so hier, so, ich hab hier die dicken Eier und so. Und mit dir leg dich mal besser nicht an. Mit mir leg dich mal besser nicht an und so. Und ja. Ja, dann geht's aber auch Schlag auf Schlag und Lalo macht da gar nicht lange rum. Und es bimmelt irgendwie das Telefon und denkt sich so, ach Mensch, passt ja, und klettert dann durch die Dachverkleidung und
das musst du erstmal schaffen.
Ja, ich hab dir vielleicht auch gesehen,
die Szene wirkte sehr slapsticky, weil wollte er da oben eigentlich? Wollte er versuchen, in den Raum reinzukommen oder wollte er dann wieder da unten runter durchbrechen mit der Waffe in der Hand?
Er wollte versuchen,
in den Raum
rüberzukommen. Es erinnerte mich an dieses Video, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, oder es war mehr so ein GIF, was noch am Ende rausgefallen ist, wo wir irgendwie Überwachungskameras aus einem Laden sehen, wo ein Polizist versucht, irgendwie ein Pärchen zu stellen und denn den Typen erst auf dem Boden hat und dann sieht man irgendwie noch das Mädel rumlaufen und die versucht irgendwie hinten abzuhauen und klettert dann im Lagerraum irgendwo hin. Und dann sehen wir wieder bei dem Typen und plötzlich sehen wir, wie das Mädel durch die Decke durchbricht und die Regale fällt. Und dann halt so, man denkt nur so, ja, okay, ja, so viel dazu. ja, und
die Produzenten haben sich gefragt, wie man das überhaupt machen könnte. Also, wie kann man dafür sorgen, dass Lalo auf die andere Seite rüberkommt?
Ja.
Und haben einfach mal bei Google danach gegoogelt, wie solche Überfälle stattfinden. So berühmteste Überfälle auf solche Bankfilialen.
Okay.
Das war gleich einer der ersten Treffer.
Ach Gott.
Ja.
Das spricht auch wirklich, ja.
Aber die Idee ist großartig.
Ja, ja. Für oder ja eben nicht für die die Bauweise der Amis. Ne? Ich muss wieder an den Satz denken bei Luke Cage, die haben da sogar Wände aus Beton.
Aber diese Deckenverkleidung sind nur aus Plastik und Pappe.
Ja, ja.
Also da durchzukommen ist jetzt nicht so schwierig.
Ja.
Auch hier.
Ja, und diese Zwischenverkleidungsdecken, die müssen ja auch nicht viel aushalten. Die sind ja bloß da, um was zu verdecken, was da an Kabeln vielleicht noch oben drüber liegt.
Genau.
Aber da kannst du dich durchaus dranhängen. Also das passt schon, ne? Von wegen nichts aushalten.
Ja, ja.
Sprichst du aus
Erfahrung?
Ja, ja, ich hab so ein ganzes Altbauhaus mit meinem Vater zusammen so Decken abgehängt, genau mit solchen Systemen.
Okay.
Und wenn, also du kannst da entweder so Platten drunter klemmen, wie das da ist, oder du machst einfach quasi Rigipsplatten drunter. Und wenn du so eine 2 Meter mal 1 Meter, ich weiß, oder sind die vielleicht sogar noch größer, so Rigipsplatten da drunter schraubst, die haben schon ordentlich Gewicht. Und
ja,
wenn du da so 10 Quadratmeter oder so von hast, da kommt schon einiges an Gewicht zusammen. Mhm. Und du kannst das quasi so ein Schienensystem, so Metallschienen, die du dann quasi immer auf der Breite, so breit wie deine Platten sind, dann installierst und dann die entweder da drunter klippen kannst oder drunter schrauben kannst, je nach System. Und hast dann quasi so einzelne Haken, die an der Decke da drüber geschraubt werden und da kannst du dich an die einzelnen Haken, kannst du dich an einen so einen Haken dranhängen. Also
okay.
Das ist kein Problem. Also vom Gewicht her hält das aus. Du darfst natürlich nicht auf diese Platten treten. Also und je nachdem, bei den kleinen Platten, die jetzt da waren in dem Film, da sind auch so viele Haken da oben, dass das da durchkriechen sehr, sehr schwierig würde. Also ein klein bisschen unrealistisch, wenn man weiß, wie sowas wirklich aussieht. Aber ich fand die Szene auch okay. Kleines Detail noch, wo sie auch drauf geachtet haben oder was sie gemacht haben. Lalo hat sogar das Ladenschild umgedreht von Open auf Closed.
Ja.
Ne, im Hintergrund. Man sieht ja hinterher, da klopft noch einer an.
Mhm.
Ja.
Und was wir nicht genau wissen ist, ob der Typ jetzt tot ist oder nicht. Weil,
definitiv außer Betrieb genommen.
Bitte?
Definitiv außer Betrieb genommen irgendwie.
Ja, weil im Hintergrund, da steht so eine Lampe und die liegt, wo sie diesen Kameraschnitt machen und ihn so von der Seite filmen, mit dem Hintergrund, wo da einer anklopft, da liegt nämlich so ein bisschen das Zeug so durcheinander. Also es könnte auch nur sein, dass er ihm einfach nur umgehauen hat.
Und der hat auch Blut im Gesicht. Also
ja, genau, dass er irgendwie eine kleine Platzwunde am Kopf hat, weil er ihm die Knarre auf den Kopf gehauen hat oder die Lampe vor den Kopf gehauen hat oder so, keine Ahnung. Also zu Lalos Gunsten sagen wir mal, der Typ ist nicht unbedingt tot.
Und alle fragen sich, wo ist Fred?
Ja. Vielleicht sehen wir den nochmal.
Jo.
Und dann kommt in der nächsten Szene, dachte ich für eine Sekunde, wir sind bei Don Eladio.
Dachte ich auch.
Ja. Weil wir sehen, also das erste Setting da, das Setting der nächsten Szene ist für die ersten 10 Sekunden nichts. Don Eladio, wieder in Mexiko da. Mhm.
Sieht man aber. Es wirkte auch so leicht wie dieser typische Donnelladio-Gelb-Farbfilter davor.
Ja. Ja, genau. Und dann.
Ich dachte erst, das ist der gleiche Pool.
Ja. Und auch ist so. Denk so, hä, nee, das ist nicht Donnelladio oder doch? Und dann ist es aber doch so guter Werner, der da.
Man erkennt sofort an den Sandalen und den langen Socken.
Was für ein Klischee,
stimmt,
ja?
Stimmt, ach Gott, ja, ja, Mensch.
Mann.
Ein echter Deutscher.
Ja, eigentlich hätte er weiße Socken anhaben müssen.
Ja.
Ja, aber die blauen passen jetzt auch nicht so richtig.
Die Farbkombination, grüne Clogs, dunkelblaue Socken, türkisfarbene kurze Hose, Bierbauch
und ein Hawaii-Hemd.
Und ein Hawaii-Hemd, auch in einer Farbe, die nicht dazu passt. Also ja, und dann noch ein rotes Kühltuch über die Augen.
Mhm. Man weist bitte darauf hin, dass die Socken bis fast zum Knien gehen.
Ja, ja, genau. Ja, so.
So,
sehr lange
so Fußballersockenmäßig.
Genau. Ja. Also mehr Klischee geht auch nicht. Also das haben sie 100%, haben sie gesagt, wie sieht so ein Deutscher aus, der am Pool liegt, ja, so muss der aussehen.
Aber der muss ja seinen ganzen Scheiß, so die ganzen Kleidung gekauft haben, irgendwie im Hotelshop oder sowas. Weil das wird, der ist nicht abgehauen mit irgendwie ganzen Koffer oder sowas.
Das stimmt,
und ja. Und das sieht aus, als wäre er doch schon eine Weile da mittlerweile, also er sieht ordentlich gebräunt aus.
Ja. Aber gab's zu diesem Zeitpunkt, gab's schon diese Crocs?
Ja, gab's schon.
Die gibt's schon ewig. Diese Gummilatschen, ich kenne das ja.
Die gibt's Ewigkeit.
Mich gibt's die Gummilatschen, die Oma immer anhat, wenn sie durch den Garten robbt, also. Genauso wie diese Birkenstock, was soll das sein? Und dann habe ich irgendwann mal so, ach, das sind Birkenstock, das sind Sandalen! Verdammt. Birkenstock, das klingt irgendwie wie irgendwelche Markenschuhe. Das sind Sandalen, die trage ich draußen am Camping. Meine Güte. Ja, na gut.
Jedenfalls wird er zum Telefon gerufen.
Genau, Mr. Werner Ziegler.
Könntest du mal eben kommen?
Ja, Lalo ist am Telefon.
Doch nicht seine Frau.
Genau, so ein schönes, oranges Telefon noch.
Ja, ist eins von den guten.
Genau, da sitzt der Hörer noch.
Wie sagt er so schön? Liebchen oder so.
Ja,
ja.
Aber es ist nicht sein Liebchen, sondern jemand, der sich ausgibt für jemanden, der er nicht ist, sondern ihn glauben lässt, dass er einer von Gus' Goons.
Gus' Leuten, genau. Und
übrigens werden die deutschen Szenen im Englischen alle untertitelt.
Ja.
Das war ja vorhin die Frage.
Nee, das,
ich glaube, manche wurden nicht untertitelt in der Staffel. Also zum Beispiel, wenn die Bauarbeiter sich untereinander unterhalten.
Ja,
klar. Das ist wie bei den Mexikanern quasi auch. Die werden ja auch nur manchmal untertitelt, wenn es wichtig ist.
Mhm. Genau.
Genau.
Ja, und Lalo fragt so ein bisschen, fragt sich quasi durch. Und dann kommt aber Mike dazu. Und dann.
Ja, genau. Hier erklärt er das nochmal mit denen. Ja, ich habe doch alles detailliert erklärt und ihr könnt jetzt anfangen, den Beton zu gießen an der einen Wand und es wird schon alles hinhauen. Mhm. Und dann stellt sich raus, dass es kommt Mike gerade noch so glimpflich dazwischen. Hatte ich das Gefühl.
Ja. Mhm. Ja. Und ja, Lalo hat Werner nicht mehr antworten und dann
sagt er kapiert so, aber auch gar nicht, was Werner ihm sagt, ne?
Genau, genau. Versteht das und was? dann fragt er sich auch durch nach dem Motto, so, was ist da eigentlich los und so, ja, genau. Ja, dann ist er irgendwie, hört er nur nichts sozusagen und dann grinst er und sagt, Michael, sieh
das. Du bist.
Ja.
Jedenfalls scheint Mike auch, nicht besonders gut drauf zu sein.
Ja, genau. Ich finde es auch schön, dass er Michael sagt.
Ja. Ja, aber weil Werner ja davor Michael gesagt hat.
Mhm. Und ja, dann geht's noch mal kurz weiter mit Jim und Kimmy sozusagen.
Ja.
Die nochmal ja, irgendwas nochmal durchsprechen, ne? Was?
Die, die Frage Kim ist gerade dabei, die Strategie nochmal umzuändern, wie sie bei der Anhörung da vorgehen wollen, in welcher Reihenfolge er sich da präsentieren soll, mit welchen Gefühlen oder Geschichten er da hantieren soll. Ne, und Jimmy kommt eben dann mit dem Einspruch, ich weiß, was ich mache, ich werde hier Chuck für mich reden lassen. Mhm. Und holt dann den Brief raus, den Chuck ihm geschrieben hat. Ne? Mhm.
Den er irgendwie ganz komisch in irgendeinem Buch verwahrt.
Da müsste man jetzt mal gucken, welchen Titel das Buch hat. Aber vielleicht ist das ja dieses Buch, was in der einen Folge vorkommt, in der zweiten Staffel, in der dritten Staffel, wo sie auch diese Folie von dem Zimmer wieder runter machen.
Den Gedanken hatte ich auch gerade, ja, genau. Wo Jimmy sagt, da hat uns, warte mal, doch irgendwie was vorgelesen oder so.
War das nicht so? Ja, was sie auch bei dem Camping als Kinder da lesen.
Genau. Könnte gut sein, dass das
Buch so ein altes, sehr dickes Buch irgendwie.
Ja, genau, das hat also
mit so das Goldpapier.
Buch ist, genau, und hat da jetzt aber auch gedacht, so, eigentlich das war das Buch dünner, glaube ich, meine ich. Und nicht so ein dicker Wälzer.
Ja, es ist auf jeden Fall wieder so eine Szene, die zeigen soll, dass Jimmy jetzt kapiert hat, es geht bei dieser Anhörung oder wenn er irgendwie eine Chance haben will, da nochmal Anwalt zu werden, dann nur über Chuck.
Ja. Und nur mit Trickserei so.
Dass es nicht um ihn geht. Er sagt ja auch, für die Kammer bin ich immer noch dieser Kerl.
Ja.
Das ist wieder die nächste Szene, wie ich vorhin schon sagte, die in die Kerbe haut, dass er gemerkt hat, sie lassen ihn einfach nicht. Er muss seinen eigenen Weg finden, sich da hochzuarbeiten, weil auf Hilfe von den anderen kann er nicht hoffen. Weder von Chuck, der hat ihm nie Hilfe angeboten. Der hat ihm noch nicht mal außer 5.000 Dollar was vererbt. Ja. Ja? Niemand hilft ihm. Er muss das selber machen.
Und spielt dann jetzt halt die Trumpfkarte mit seinem Namen und seiner Verwandtschaft aus.
Ja. Genau.
Weil der Name McGill ja doch ein bisschen ziemliches Gewicht haben kann.
Ja.
Ja, und dann kommen wir zur nächsten Szene mit Mike und Werner. Und Mike dann nochmal der Stelle, wo er nochmal mit Gast telefoniert, was ihn hat und so und ja, versucht ihm zu verklickern, dass welche Probleme es mit sich brächte, wenn sie Werner jetzt erledigen würden. Und ja, versucht dann nochmal Gast zu beschwichtigen. Und ich glaube, also zum auch Mike auch gar keinen Bock hat, ihn umzubringen, ne? Also es ist ja vor so rein vom Typ her ja so drauf ist und natürlich auch, glaube ich, weil er Werner auch so ein bisschen mag irgendwie, ne? Und generell ja auch immer, das haben wir ja auch in Breaking Bad auch mal wieder gesehen, ja, glaube ich, generell immer der Typ ist erstmal ganz ruhig und die Sachen ruhig angehen und die Eskalation so gering wie möglich zu halten und nicht mit Vorschlaghammer hier den Weg des geringsten Widerstands und den einfachsten Weg hier zu gehen.
Aber man merkt schon, dass er sich jetzt so lang, dass er sich jetzt krass in Richtung von keine halben Sachen entwickelt hat. Also
genau, zu diesem
am Anfang von Better Call Saul war er immer noch so drauf, möglichst mit wenigen Toten rauszukommen. Und jetzt geht er zwar immer noch überlegt vor, aber keine halben Sachen heißt halt auch, manchmal muss man halt mal einen Toten in Kauf nehmen.
Genau, und in Breaking Bad wirkt er ja auch eher als, ja, so eher grumpy und so ein bisschen so leicht genervt auch mal so dieses, oh, ich hab jetzt nicht mehr mit so viel Geduld wie jetzt hier in Better Call Saul.
Ja.
Ich habe mal gerade geguckt, er sagt ja auch, wo sie da sind, ne? Und sie sind in ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, Yistro. Das ist auf jeden Fall bei Los Angeles und von Albuquerque sind das mal eben knapp 800 Meilen weg. Also mit dem Auto eine Fahrt von 11 Stunden, zeigt dir Google Maps an. Also er war ja, aber die nicht kommen mal ja auch von so eben um die hier. Ecke. Bitte?
Die kommen doch auch aus diesem Hotel.
Ja, ja, klar. Also er war da irgendwo scheinbar an der Küste.
Ja.
Und
also das ist jetzt, das spielt lange nicht mehr in Albuquerque, sondern das ist einfach tatsächlich ganz woanders. Und das kann ja nicht so eine lange Autofahrt sein. Also.
Nein, aber die
die Hauptstory spielt in Albuquerque.
Die Hauptstory spielt doch in Albuquerque und die Lagerhalle muss ja auch in der Nähe von Albuquerque irgendwo sein, oder?
Aber nicht? Das Hotel.
Aber das Hotel, also Mike sagt ja auch irgendwie, ja, Werner kann irgendwie höchstens so und so viel Vorsprung haben. Von daher denke ich, dass er jetzt nicht so weit gekommen ist, sondern dass Mike mit Werner noch weiter irgendwo hingefahren ist.
Ja, aber so, er ist dann wahrscheinlich. Er wird ja auf dem Rückweg gewesen sein. An der 55. Also, ja. Ist auf der Karte eben so.
Okay.
Also steht.
Ja, gut, mit Geografie und Entfernungen haben es die Amis ja nicht so.
Ja.
Was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass die gesamte Mike-Story diesmal in einem Tag spielt.
Mhm.
Das ist ja so.
Ja.
Die merken irgendwie morgens, er ist weg.
So, ja.
Finden heraus,
wo er ist. Das ist auch interessant. Die Zeitebenen laufen ja auch dann auseinander. Genau. Quasi, weil die Jimmy-Ebene, das kann ja nicht an einem Tag sein.
Nee, das ist über mehrere Tage irgendwie, jetzt scheint, ja. Stimmt.
Ja, das stimmt, aber nochmal, die 55 ist die West Sand Boulevard.
Mhm. Na gut, auf jeden Fall gibt's dann nochmal, versucht Werner auch nochmal Mike zu beschwichtigen und so und bemerkt dann auch so langsam den Ernst der Lage und ruft dann seine Frau an oder will seine Frau anrufen, die schon am Flughafen ist.
Nee, er soll sie anrufen.
Oder er soll sie anrufen.
Mike hat gesagt, ja, bestell die zurück. Also
schick die irgendwie
wieder zurück.
Ansonsten.
Und dann macht er da einen auf Grumpy und ich will dich nicht sehen.
Und ja, genau, also seine Frau scheint auch irgendwie schon ungeduldig zu warten und es scheint schwierig zu sein, mit ihr da gerade ins Gespräch zu kommen, sag ich mal. Und
er versucht es erst freundlich, denn.
Genau, wie er halt so ist, und dann schreit er sie halt doch mal an, halt die Klappe. Und
Merkt, es fällt ihm auch schwer, also.
Ja, das ist, man merkt
Margarete.
Total,
das genau,
ist,
Margarete heißt sie, ja.
Ja, dass das gar nicht seine Art ist und so, und ja, dass er sie, glaube ich, auch sehr gern sehen wollte und so, und
und dann so, nö. Ja. Ich versuche sie noch davon zu überzeugen, mit Gast zu reden, aber Mike hat ja auch überhaupt keine Lust, ihn umzubringen und sagt, aber es hat alles keinen Sinn, das müssen wir jetzt machen.
Ja. Da geht dann noch die Sterne angucken und ich habe bis zuletzt gehofft, dass Mike noch irgendwie was einfällt, aber
ja,
ist nichts mehr eingefallen.
Nee, er hätte es ja nicht machen müssen, ne? Also Gus hat ihm ja angeboten, dass er da warten soll. Und er sagt, nee, also ich übernehme das dann schon.
Ja, bin ja, also so Mike wie ich das Telefonat mit Gus wahrgenommen habe. Mike hat ja versucht, verschiedene Ideen, und das wirkte so, als würde er immer wieder wie auf eine Eismauer treffen. Und ja, dann hat er halt irgendwann gesagt, okay, ich kümmere mich drum. Und nur dann war Gus erst zufrieden, als er das gesagt hat.
Ja.
Ich habe das gerade noch mal angeguckt, also da vom Gesprächsverlauf her so ist schon, dass Gus sagt, er soll da warten und warten Sie, sagte, ich würde das anders machen, sagt dann Mike. Das weiß ich, sagt Gus. Und dann, es war nur ein Fehler, diese Unterhaltung bringt nichts, sagt dann Gus. Warten Sie da, wo Sie sind, sagt Gus dann wieder. Und dann dreht sich Mike irgendwie um und dann, was sagt er dann? Kommt jetzt gleich. Ich kümmere mich drum. Mhm.
Ich glaube, ja, an dem Punkt ging es bloß noch
drum. Ganz bestimmt, fragt dann nochmal Gus nach. Ja, sagt Mike.
Ja, ich glaube, da geht es darum, dass entweder er oder Gus das macht. Also.
Ja. Also er hätte auch sagen können, nee, mache ich nicht. Ich warte hier mit ihm und dann erledigt ihr das. Aber ich glaube, er hat auch zu Werner so eine Verbindung aufgebaut. Also er hatte ja nichts gegen ihn, ne? Hat sich ja eigentlich mit ihm auch immer ganz gut unterhalten, ne? Aber jetzt zieht er das durch und wird da zu Killer Mike, ne? Also das
um mal
ist schon
eine ganz krude Querverbindung zu bringen. Das erinnert mich so ein bisschen an eine der Tugenden des Hauses Stark, die ja in der ersten Staffel quasi schon.
Stimmt,
wie heißt die Serie nochmal? Also Game of Thrones. Lied von Eis und Feuer heißt das Buch.
Game of Thrones.
Da sagt ja Ned Stark auch so, ja, Ehre heißt auch, dass man, wenn man ein Todesurteil spricht, das Schwert auch selber führen muss.
Mhm, stimmt, ja.
Oder hier halt den Schuss.
Ja, das dem Fall passt das ganz gut, ja. Ja, aus der nächsten Szene.
Ich will.
Was? Ja.
Kurden noch auf die Stelle eingehen, wo er umgebracht wird. Oder wolltest du auf die auch noch eingehen?
Nee.
Okay.
Ich will vorhin zur nächsten Szene.
Tatsächlich einfach so aus bildgestalterischen Gründen.
Ja, das hab ich, also,
so das, weitwinklig das, geschossen. Komplett dunkel, siehst oben Sterne, siehst hinten irgendwie diese beiden Typen, die da rumlaufen. Auf der linken Seite kennt man irgendwie noch eine Stadt so ganz leicht, dahinter irgendwie noch Berge. Also, ich finde es einfach ein großartiges Bild.
Ja, das fand ich auch. Das fand ich eine Inszenierung her sehr schön gemacht, ja.
Das Ding kannst du auch so animiert ist und als Bild ausdrucken.
Ja.
Das funktioniert hervorragend, also. Ja, mach weiter.
In der nächsten Szene sehen wir Gus, der Steine anfasst.
Anfasst.
Ich bin nicht so richtig schlau aus der Szene. Wir sehen Gail wieder.
Genau.
Gail Boetticker, der in diesem doch noch recht unfertigen Labor rumrennt und
ich nur die Idee hat, was er machen könnte.
Irgendwie Gus präsentiert ihm irgendwie den Zwischenstand vom Labor oder so, ja. Oder Was, warum hat der Geld dahin? Warum zeigt er ihm das?
Ich glaube, er will ihm den Zwischenstand. zeigen von der Dimension und so, von der Größe.
Ja, das glaube ich auch. Also das war so, also so ein bisschen so, so, ja, hier übrigens so, das aber, also warum jetzt in dem Stadion war, das ist ja so,
Na, vielleicht so ein bisschen, ich habe dich nicht vergessen, wir machen das noch weiter.
Ja, und so, so sieht es übrigens aus und so groß und so. Ja. Nee, dass er das weiterbauen soll, glaube ich nicht.
Das ist ja nee, ich kann auch
mit je. Nein.
Der hätte überhaupt keine Ahnung, der kann zwar irgendwie Gitterstrukturen bauen, aber keine Bunker.
Ja.
Also ein Teil davon hat er ja selber aufgebaut. Das lernt man ja auch in Breaking Bad, dass,
ja,
dass er die ganzen Chemie-Instrumente da drin selber zusammen und aufgebaut hat und geplant hat, welche Geräte und so. Ja.
Aber zwischen einem Labor bauen und irgendwie dann Bunker bauen ist ein Unterschied.
Ja. Aber ich glaube, das größte logistische Problem war doch erstmal das Loch überhaupt hinzubekommen. Ja. Und das quasi unbemerkt das ganze Material daraus zu bekommen.
Ja.
Jetzt muss zwar noch der Beton gegossen werden, aber ob das jetzt in einem unterirdischen Loch passiert oder ob das ein normaler Raum ist, ist dann vielleicht schon wieder nicht mehr so der Riesenunterschied.
Die Frage ist ja auch, wer baut es jetzt weiter? Also einerseits wissen wir natürlich, wie es weitergehen soll, weil Werner hat ja sämtliche Unterlagen hinterlassen. Der hat ja gesagt, wie es weitergehen soll. Aber da fehlt ja irgendwie noch kompletter Fahrstuhlschacht und sowas.
Ja, ich...
Ja, Fahrstuhlschacht gab es ja auch gar keinen.
Doch, doch, gab's.
Also es gab doch diese Treppe da.
Aber und, es gab einen Fahrstuhl. Aber es gab,
und dieser, es gab auch einen
Fahrstuhl.
Dieser Aufklapp-Waschmaschine da oben drauf. Und dann sind die doch eine Treppe runtergegangen.
Aber es gab für die Waren und sowas gab es einen Lastenaufzug.
Ach so.
Ja.
Ah.
Das den, so Gitterkorb. Den sehen wir eigentlich eher selten, nur so, ja, hauptsächlich dann
in der letzten
Staffel.
Ich glaube, zum Schluss, als wir den einen Typen da umbringen, da gab's das.
So ein, zwei anderen Schlüsselszenen gegen Ende.
Ja.
Ja,
also, das wird ein Rutsch, Ding fertig machen.
Dann trifft Gagell noch kurz auf Mike und sagt so, oh, hallo. Und,
ja, Gagell auch so, ja, ich kann hier schon rudimentär irgendwie deine ersten Sachen machen, also ich kann hier schon produzieren und ganz so ruhig bauen, ganz ruhig machen, erst wenn wir fertig sind.
Ja, es, also Gagell ist auf jeden Fall schon, um das mal
großartig
aufzubringen, Feuer und Flamme. Und ja, es steht schon in den Chartlöchern. Also hier könnte es sofort losgehen, sozusagen.
Ja.
Genau.
Gut, dann kommen wir zur letzten Szene sozusagen. Und zwar Jimmy und Kim sind wieder bei der Anhörung, beim zweiten Termin. Und ja, dann sehen wir das, wie es Jimmy sozusagen angekündigt hat. Er lässt seinen Bruder so für sich sprechen, beziehungsweise macht dann das, ah nee, das wäre jetzt doch falsch, hier den Brief dafür zu nutzen, Nummer macht er und ja, zieht denn da sein Ding so durch.
Man merkt also, wie Laufe seines Monologs immer mehr in Fahrt kommt und irgendwie immer mehr Geschichten rausholt. Aber dabei irgendwie immer glaubhaft bleibt.
Genau.
Und alle hören so gespannt zu und kriegen auch langsam so ein bisschen Pipi in die Augen.
Ja.
Wobei ich ja bis zum Ende wirklich nicht unterscheiden kann, was ist jetzt seine ehrlichen Gefühle und was ist die Fassade, die er aufsetzt. Meine Theorie ist das, was er in der Rede sagt, mehr Wahres dran ist, als er die Leute glauben lassen will und dass sein Ja, das sein Abgeschottetes halt quasi und sein, ja, das interessiert mich nicht, dass das die Fassade ist, dass das an ihm halt wirklich sehr nagt und er will es aber niemanden sehen lassen.
Ja, da, das glaube ich auch so in der Richtung.
Was ich mich noch gefragt habe, ist das nicht der Raum, in dem auch diese Gerichtsverhandlung stattgefunden hat?
Die Verhandlung mit Chuck,
genau. Ja. Das ist doch der gleiche Raum. Oder?
Ja, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob da auch dieses bunte Bild hing, aber spontan würde ich auch sagen, ja, das ist derselbe Raum.
Da ist ja nochmal schon der Rückgriff für die letzte Staffel.
Mhm.
Und ich habe vor der Staffel hatte ich so eine Zusammenfassung gesehen, wo ich ja auch in der ersten Folge gesagt habe, okay, die haben eigentlich schon recht. Also da ging es zum Beispiel drum, dass Chuck ja eigentlich der Gute in der Geschichte ist und nicht der Böse. Und die hatten so einen Quervergleich, den ich damals noch sehr krude fand, mit von wegen Jimmys Entwicklung zu Saul und Anakins Entwicklung zu Vader. Aber ein paar ähnliche Motive sind da schon drin. Also sowas mit dem wie, wenn man seine Gefühle nicht rauslässt und immer nur so in sich reinfrisst und Jimmy ist ja da nicht mal zu Kim ehrlich und das über ein ganzes Jahr lässt er da die Gefühle irgendwie nicht raus, kriegt man ja mit. Es ist ja klar, dass das dann irgendwie in ihm auch wahrscheinlich was kaputt macht. Oder kaputt gemacht hat und dass er dann vielleicht jetzt irgendwie dann Sachen für sich rechtfertigen kann, die er davor noch nicht so durchziehen konnte und dass das halt jetzt dann wirklich die Sache ist, wie er sich so langsam zu diesem Saul Goodman entwickelt hat.
Mhm. Ja, auf jeden Fall, Kim ist auf jeden Fall der Überzeugung, dass das jetzt, the true Jimmy ist so.
Ja, endlich kommt er mal raus, endlich zeigt er seine Gefühle.
Und ja, offensichtlich geht wir sehen ja erst sich ziemlich sicher sind, dass das jetzt ins Schwarze getroffen hat und am Feiern und dann spricht Jimmy so frei von der Leber weg und hast du gesehen, wie der eine fast Bibi in die Augen gekriegt hat und lol und Kim die gleisen irgendwie die Gesichtszüge und sie so, wie, was, Moment, was? Ja.
Und ich hab bei der Szene erst noch erwartet, okay, das geht jetzt nach hinten los und jetzt
kriegt er das Ding doch nicht.
Ja, genau.
So kommt, wie er da rumtanzt.
Ja, kommt einer um die Ecke und so, Moment, ups, ja, genau. Und dann, ja, das kommt aber nicht, sondern es kommt eine Frau dazu und sagt, gute Nachrichten, er hat's und er soll doch mal kommen, paar Dokumente unterzeichnen und dachte, er will da noch eine Namensänderung machen und ich dachte erst, er will, geht irgendwie um die gemeinsame Kanzlei mit Kim irgendwie. Mhm. Und dann dachte Kim so, wie, was, Namensänderung? Und
McGee ist irgendwie vorbelastet.
Sagt Jimmy, it's all good, man.
Ja. Ich glaube, da sind noch also stärker auf wie Kim er eingehen. Da so redet und so, das ist dann schon voll Saul.
Das ja genau, das ist so Jimmy turning into Saul. Und
der die emotionale Seite und die Sweetness und die herzliche Seite von Jimmy ist irgendwie einfach verrottet in dem Jahr.
Ja. Und ja,
was echt ist. Schmerzhaft ist, das anzusehen.
Ja, und Kim steht da wie vom Bus überfahren.
Also zum einen merkt Kim gerade, dass Jimmy dir alle verarscht hat.
Ja.
Und dass
inklusive ihr
an sich nur seine eigenen Vorteile daraus ziehen möchte und ihm die Wahrheit und sich scheißegal ist, um seine Interessen zu vertreten. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo Kim merken wird, dass Jimmy eigentlich nichts mehr zu tun haben möchte.
Mhm.
Aber
ja, also, das ist jetzt für mich eine der offenen Fragen, wie das jetzt weitergeht und wie schnell das jetzt geht.
Mhm.
Wobei es war ja eigentlich schon in der letzten Folge am Ende so ein bisschen so das Gefühl, dass es jetzt vorbei ist.
Ja, genau, dass ja, da jetzt irgendwie so langsam.
Und dass Kim zwar noch geht. Kim hat gesagt, hat ihn ja gefragt, was willst du jetzt? Und er hat ja gesagt, ja, ich will schon mein Law Degree wieder haben, und hat ja gesagt, lass uns da mal anfangen.
Das fühlt sich
und
nicht so an.
Ich glaube, sie hat erstmal versucht, ihn quasi über das Law Degree zu bekommen und hat vielleicht so den Hintergedanken gehabt, mal sehen, vielleicht finden wir ja nochmal zusammen. Und nee. Die Brücke ist jetzt abgebrochen.
Ja, nee. Ich glaub, ja,
was wie?
Nee, er hat gemerkt, und diese Folge zeigt das vom Anfang bis Ende, er wird nie reinkommen. Kim will keine Kanzlei mit ihm machen. Das wusste er irgendwann.
Ja, es geht mir jetzt nicht um die Kanzlei, sondern um
nein,
die Beziehung.
Aber wieso ist er irgendwie schlechter geworden? Nein, er hat seine Strategie einfach geändert. Er hat gemerkt, mit seiner Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit kommt er nicht weiter, weil die ihn nicht weiterkommen lassen wollen. Also muss er eine andere Strategie anwenden, um zu seinem Ziel zu kommen, um wieder Anwalt zu werden. Weil im Normalfall, wenn alles normal gelaufen wäre, wäre er nicht Anwalt wieder geworden, weil die ihn einfach nicht haben lassen.
Mir geht's ja nicht darum, warum er das macht. Mir geht's darum, dass Kim jetzt sieht, das geht auch auf der, ich glaube, Kim ist das jetzt nicht bloß auf der professionellen Ebene, sondern auch auf der persönlichen Ebene, dass sie nichts mehr mit,
ja,
dass
aber
sie das nicht mehr tragen kann.
Hat sie ihm irgendwo gezeigt, dass sie mit ihm zusammen eine Kanzlei wieder aufmachen will? Nein, genau das Gegenteil war der Fall. Sie hat gesagt,
das habe ich ja auch nicht gesagt, dass sie mit ihm eine Kanzlei aufmachen will. Es ging ja erstmal bloß darum, das Law Degree wieder zu bekommen.
Ja.
Und darüber vielleicht wieder die Kim und Jimmy, wir lieben zusammen, also Kimmy und Jim Beziehung wieder so ein bisschen aufzufrischen und vielleicht da noch eine Hoffnung zu bekommen.
Und dieses,
Ding. Weil Jimmy war ja schon am Ausziehen am Ende der letzten Folge.
Ja. Und dieses Ding, was wird jetzt aus den beiden im Übergang zu Breaking Bad hin so, also
was vor allen Dingen in der privaten Beziehung.
Genau, halt in der privaten Beziehung und wie ist so der Verbleib sozusagen, also was ist mit ihr in der Zeit von Breaking Bad sozusagen? Ist die da irgendwie irgendwie noch Kontakt oder ich hatte es ja schon mal gesagt, dass ich mal gelesen habe, dass es da die eine Theorie gibt, dass man in dem großen Raum von Jimmy sieht, dass da irgendwie doch irgendwie ein Tisch ist, wo Zeug rumliegt und so und dass sie da vielleicht noch so hin und wieder mal da ist oder arbeitet oder dass sie da vielleicht irgendwie noch so geschäftlich irgendwie noch eine Beziehung haben oder so.
Nee, ich glaube, professionell committet sie sich jetzt komplett auf Schweikart und auf Mesa Verde.
Ja.
Ja.
Ich glaube, und sie merkt jetzt, dass Jimmy überhaupt nicht mehr vorhat, normaler Anwalt zu werden, sondern der konzentriert sich jetzt quasi auf die gemeinen Fälle.
Ja,
das deutet sich ja auch in der letzten Folge an.
Ja, also merkt sie jetzt auch, dass Jimmy dass Jimmy die Anwalt ist, die sie eigentlich nicht sein will.
Ja.
Genau, das hat er ihr ja eigentlich auch schon so dargelegt mit dem, was er gesagt hat. Ja, die kennen mich ja jetzt eigentlich alle schon unter dem Namen Saul Goodman. Ja.
Genau.
Und das hat von daher ist das mit dem Namenswechsel ja eigentlich auch nur nachvollziehbar. Da verstehe ich eigentlich gar nicht, warum sie so schockiert ist, weil hat sie sich ihr ja eigentlich schon gesagt, dass das mit dem Namen Saul Goodman eigentlich.
Sie hatte ja auch vorher irgendwie mal schon mal gesagt, so, ja, ich will eine andere Art von Anwalt sein, als du das bist.
Ja.
Und Jimmy dreht aber auch gerade den Spieß so ein bisschen um, ne? während er immer, also er wollte ja die ganze Zeit mit ihr eine Kanzlei wieder aufmachen und jetzt dreht er den Spieß so ein bisschen um und sagt, ich mache jetzt mein Ding, wenn du mitmachen willst, dann kannst du, dann kannst du zu mir kommen. Also ich würde jetzt sagen, wenn sie jetzt sagt, ich will bei dir mitmachen, dann würden die beiden das zusammen machen. Wenn sie aber keine Lust hat, dann macht sie ihr Ding weiter. Also Jimmy wartet nicht mehr auf sie oder macht sich da irgendwelche Hoffnungen, dass sie nochmal was zusammen machen, sondern er zieht jetzt sein Ding durch. Ich finde, er hat so ein bisschen den Spieß rumgedreht. Auch.
Also vielleicht nochmal im Rückgriff zu dem Malik-Ding, was er so angesprochen hat. Also ich finde das Ende ziemlich uncliffhangerig. Tatsächlich. Weil ja eigentlich so ein bisschen der Pfad jetzt vorgegeben ist, wie es weitergeht.
Ja.
Es sind zwar noch ein paar Detailfragen, also zum Beispiel, wie genau kommt es jetzt zu dem Büro und zu dem Auto auf der Jimmy-Ebene. Was für mich eher dann noch im Offenen ist, ist diese ganze Salamanca-Geschichte. Also zum Beispiel, wann kommt Zuko aus dem Knast, wie kommt der zurück und der hat ja dann in Breaking Bad schon eine relativ große und wichtige Rolle. Also wird er da direkt reingesetzt oder muss er sich da auch erstmal wieder noch hocharbeiten? Das sind so für mich die Fragen, die dann noch.
Und wir müssen herausfinden, was aus Saul nach seiner Zeit als Saul wird.
Ja, schon. Ich bin auch wieder sehr gespannt auf die Schwarz-Weiß.
Auf die Jean-Story.
Schwarz-Weiß, Jean-Story am Anfang der nächsten Staffel.
Also da fehlt
noch einiges. Ja, das bin ich auch.
Und genau, und ob wir jetzt noch wie viel After Breaking Bad hier noch sehen.
Ja.
Und was glaubt ihr denn? Bleibt's bei der fünften Staffel? Weil bisher hat man ja noch auch noch nichts gehört, was finale Staffel angeht. Und ich bin da mittlerweile auch am Zweifeln. Noch nicht so sehr, dass ich eine Mate-Wette machen würde hier. Ja, es gibt definitiv eine sechste Staffel. Aber ich bin schon so langsam am Zweifeln. Vielleicht gibt's ja doch eine sechste Staffel.
Also meint ihr vielleicht, man kann die sechste Staffel auch nach Breaking Bad weiterspielen lassen, dass wir in diesen Schwarz-Weiß-Film reinkommen?
Ja,
nee. Die Geschichte dafür ist nicht groß genug.
Weiß ich nicht. Ja, genau. Also schwierig. Man kann ja was. Also ich könnte mir eine längere fünfte Staffel vorstellen. Also mehr als 10 Folgen. So, das fände ich gut. Mhm. Wenn Better Call Saul jetzt noch eine sechste Staffel bekäme.
Aber ich habe ja diese
Theorie, dass Better Call Saul komisch so jetzt momentan so vom Bauchgefühl her. Das
vor allem sollte Better Call Saul nicht größer werden als Breaking Bad.
Ja, genau. Also zum einen denke ich das gerade und das. Ja, ich weiß nicht, so, ne.
Aber sollte es das? Also, ich bin da auch, also, Breaking Bad ist schon cool und so und hat ja auch viel losgestoßen, aber ich finde das jetzt irgendwie kein Kriterium, ob eine Serie besser oder wichtiger ist als die andere, nur weil sie mehr Staffeln hat.
Ja, aber, also, ich weiß nicht, so gefühlt. Ich würde sagen so.
Also mehr wie 10 Folgen glaube ich nicht, weil es sind immer 10 Folgen.
Ja, aber es ist ja die finale Staffel und so. Und also da
bei Breaking Bad hatten sie ja auch.
Genau.
Haben sie ja auch trotzdem das, mehr Folgen.
Ja, genau.
In 4 Staffeln gehabt, weil sie da ja noch sehr am Experimentieren und Format finden waren, welche Länge jetzt überhaupt passend ist für sowas.
Größerer irgendwie mit Season-Pause und ich habe auch einfach völlig Banane gesehen. Ich glaube, Maxstorm oder so hat den zweiten Teil der fünften Staffel sozusagen als sechste Staffel irgendwie beworben oder so.
Das machen aber viele. Also es war auch in den USA relativ beliebt, zu sagen, es gibt eine sechste Staffel. Mhm. Weil irgendwie die Winterpause lang war.
Ja.
Das war doch ein Jahr dazwischen.
Ja, genau. Das war eine relativ große Pause, ja.
Ja, wollen wir mal hoffen, dass wir nicht wieder ein Jahr warten müssen, ne? Sondern dass es vielleicht im Februar oder so schon wieder weitergeht.
Ja, nicht Februar fände ich zu früh. Also eher so frühestens März,
ja, also April, was sich für mich, also ich finde, Das hat sich ja immer von Staffel zu Staffel weiter nach hinten im Jahr verschoben. Hm. Und gefühlt war das immer so, dass zu der Zeit, wo im letzten Jahr die Staffel beendet wurde, ging im nächsten Jahr die Staffel los. So ungefähr grob in dem Zeitrahmen. Also, dass sie sich wirklich zwischen den Staffeln ein Jahr Zeit nehmen, zwischen Ende von dem einen und Anfang von dem neuen. Und das finde ich auch eine gute Dauer, dass das wirklich abgehangen ist, was dann rauskommt. Ja. Und wenn wir jetzt quasi erst im Oktober die 5. Staffel aufschlägt, fände ich gut.
Das ist aber echt lang dann.
Oder
das machen sie auch nicht.
Ich glaube nicht. Also ich weiß nicht, wie sehr sich Seriensender so darum Gedanken machen. War doch jetzt AMC mit Better Call Saul, was das Konkurrieren mit anderen Serien ja dann im Oktober so meist weitergehen oder im September, was das angeht.
Das müssen wir irgendwie 10 Wochen einplanen.
Also zum Beispiel Game of Thrones ist ja, glaube ich, immer früher im Jahr.
Das ist doch,
glaube ich, Oktober schon wieder durch.
Die sind im April gestartet, so meistens so im April, Juni, irgendwas so in dem Rahmen, die Ecke.
Hängt das nicht auch so ein bisschen davon ab, was gerade bei AMC so läuft? Also was sie gerade so für Serien am Laufen haben, wann die weitergehen, die vielleicht.
Da habe ich keinen. Also die ersten beiden Staffeln liefen ja im Februar so. Und also die erste fing im Februar an, war im April zu Ende. Die zweite kam im Februar wieder und war im April zu Ende.
Ja, und dann war April bis Juni und dann jetzt August bis Oktober.
Genau, also das passt nicht.
Ja, Andi, stell dir mal vor, ich hatte letztes Jahr gesagt, es ist schon okay, wenn sie das im Juni, erst im Juli weitermachen, 2018. Da hättest du genauso reagiert. Was? Das ist doch viel zu spät und jetzt sind sie erst im August und es war trotzdem okay, finde ich. Das hat die Vorfreude für mich eher noch gesteigert, noch ein bisschen länger zu warten.
Ja, finde ich nicht. Also.
Das Problem ist, sie müssen 10 Wochen einplanen, es darf nicht in die Sommer- und nicht in die Winterpause passen. Es darf halt nicht irgendwann Ende Dezember enden.
Ja.
Und an sich so den ganzen Juni, Juli rum darfst du auch nichts machen.
Ja, im Dezember, nächstes Jahr kommt wieder ein Star Wars-Film. Ja. Nach, ich sag jetzt mal, langer Pause in Anführungsstrichen, der letzte der neuen Saga.
Na, vielleicht hat man auch ganz einfach banal nur versucht, mal ein anderes Zeitfenster zu nehmen, um zu gucken, ob die Zuschauerzahlen steigen.
Vielleicht gingen auch die Dreharbeiten irgendwie länger oder die Leute hatte da und da nicht Zeit oder was. Wir hätten jetzt auch einen anderen Synchronsprecher einmal. Oder die Leute hatten irgendwie, machen ja auch anderes Zeug vielleicht noch. Also.
Die sind auch, die ist ja mit dem Film extrem spät fertig geworden. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, haben im Podcast gesagt, dass die letzten Schnittsachen bei den letzten Folgen gemacht wurden, dann liefen die ersten Folgen schon im Fernsehen.
Okay.
Ja.
Und bei den Staffeln davor war es immer so, dass die schon Wochen vorher mit allem fertig waren.
Okay.
Also ich glaube einfach mal im Frühling bringt ihr das nicht raus. Also wie Daniel gesagt hat gerade, man muss wenn man vor der Sommerpause das macht,
gibt's schon ein Datum für
Game muss man quasi 10 Wochen im Vorlauf denken. Ja. Und ich glaube, da ist der Produktionszyklus bis April, Mai jetzt schon zu kurz, das noch zu drehen, zu schneiden, zu produzieren, das wird nichts mehr. Und man muss ja auch noch eine vernünftige Story schreiben. Also ich arbeite das wirklich erst nach der Sommerpause.
Also ich würde sagen, wieder so August rum.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
Ja.
Wir werden's erleben. Sehen.
Ja.
Genau, wir werden sehen, wann.
Ja, aber also was, wo ich aber Erik zustimmen muss, dass es schon irgendwie komisch ist, dass es jetzt noch keine Aussage gab, dass jetzt, ob oder dass die 5. Staffel, ob der frühen Bestellung die letzte sein wird, also.
Ich glaube, das wird sich im Laufe der nächsten Staffel entscheiden.
Ja, ich bin auch gerade überlegen, ob sie da jetzt schon sich festgelegt haben oder noch sich selber.
Wie war denn das bei Breaking Bad?
Sicher sind. Oh, keine Ahnung.
Wie viel Vorlauf hatten die denn das angekündigt?
Weiß ich nicht.
Na, an sich, wenn das Skript einigermaßen steht, muss bekannt sein, ob es weitergeht oder nicht.
Das weiß ich nicht.
Also wenn Drehbücher alle geschrieben sind, dann wissen wir quasi, ob es weitergehen kann oder nicht.
Aber ja, das ist dann halt auch so die Frage. Also hatten Sie das bei Breaking Bad zum Beispiel eher so rumgemacht, zu sagen, okay, wir hören auf, solange das gut ist, und schreiben dann die Drehbücher entsprechend, dass das mit der fünften Staffel schön abgeschlossen ist? Oder haben Sie erst gemerkt, okay, die fünfte Staffel, das läuft jetzt schon auf ein Ende zu, und dann machen wir das halt als letzte Staffel? Mhm.
Ja, man darf ja auch nicht vergessen, da sind ein paar Schauspieler dabei, die werden nicht jünger.
Ja,
ja, genau.
Oder
ja,
sind nicht mehr die Jüngsten. Das muss man ja auch irgendwie, also
ja.
Bestimmt schon mal, aber ich weiß es wieder nicht. Jonathan
Banks. Mike ist, glaube ich, mittlerweile 70 oder sowas.
Ja, der wird auch optisch nicht jünger, sag nee. Ich mal. Also,
ja. Aber der sah schon immer alt aus.
71, ja, aber also du siehst schon deutlich den Unterschied zwischen Breaking Bad und Better Call Saul. Also,
aber wenn man den ersten Fernsehauftritt sieht, irgendwie aus Anfang der 70er Jahre, ja, also 16, 17 war,
es hat
sich nicht geändert.
Ja,
eigentlich wäre auch schon wieder so langsam die Zeit für eine neue Katie zum Beispiel. Also das merkt man ja auch, dass sie die jetzt eher wieder rausgelassen haben, weil die Schauspielerin altert ja auch.
Ja, ja, da ist ja noch eher das Problem, so mit Kinderschauspielern, ne, die altern ja schneller, als du drehen kannst.
Aber deren Geschichte ist nicht so wichtig.
Genau, zumindest jetzt nicht so. 71 ist Jonathan Banks.
Ja.
Also, gut, das ist noch nicht, also.
Ja, aber ich habe irgendwie gehört, dass Giancarlo, der hat irgendwie einen Unfall gehabt und ist jetzt auch längere Zeit ausgefallen.
Wie alt ist der denn?
Und
60.
Der ist, ja. Ne, der hat irgendwie einen Sportunfall gehabt und konnte dann auch längere Zeit nicht mitmachen.
Ja.
Und dann mussten sie auch irgendwie ihre Drehpläne komplett ändern.
Mhm. Zu Giancarlo habe ich ja auch noch eine Empfehlung. Der hat ja auch so eine wunderbare Voice-Over-Rolle bei Dear White People.
Okay. Ja.
Gut, wir wollen zum Ende kommen. Da
kommentiert er die Geschehnisse immer so schön sarkastisch.
Ja.
Ich will noch Abendessen, also.
Genau, wir wollen ein bisschen zu Ende kommen.
Abendessen, das ist jetzt gleich morgen, denn in 7 Minuten ist 0 Uhr.
Gute Nachtsnack.
Nachtmahl. Ja. Also jetzt kommt übrigens meine Katze hier gerade nerven, warte mal.
Schnurr.
Wo ist er denn? Das ist schon wieder raus.
Ja, wir hatten schon viel zu diskutieren. Und es ist ja auch das Finale von der Staffel. Die muss dann ja auch noch mal ein bisschen
in der Perspektive
betrachtet werden.
In der Staffel wurde das Tempo noch mal stärker angezogen als in der letzten Staffel.
Ja, also eine gute Steigerung vom Erzähltempo und alles her. Also das passt. Es ist nicht zu schnell, nicht zu langsam. Man sieht so, ja, okay, es geht schon stramm in diese Richtung zu. Und ja, mal gucken, wen wir in der nächsten Staffel an bekannten Gesichtern sehen werden. Also ich könnte mir jetzt halt im Zusammenhang mit Gus und Co. vorstellen, dass wir da vielleicht mal Hank oder Steve Gomez sehen oder irgendwen anders von der von den bekannten Albuquerque Polizeigesichtern da.
Vielleicht.
Ja, oder. Ja. Ja, wir werden sehen.
Ich habe letztens in eine Richtung gedacht, die wir auch noch nicht erwähnt hatten, weil es gibt ja auch noch diese, wie hieß denn Christian Ritters Figur?
Genau.
Man könnte zum Beispiel mal John Delancey, also der den Vater gespielt hat, irgendwie durchs Bild laufen lassen.
Ja.
Das könnte ja auch gut passen.
Mhm.
Vielleicht, wenn irgendeine Flughafengeschichte oder so ist. Weil der war ja Pilot.
Naja.
Ja, aber Hank könnte ich mir echt ganz interessant vorstellen, dass der mal zurückkommt.
Ja.
Der ist noch nicht so alt.
Hm. Also diese Teaser-Trailer waren halt schon sehr irreführend. Also zum Beispiel dieser, wo Saul da mit dem Bild und wo er so überlegt, Walter White Chemistry, das habe ich halt irgendwie gedacht, dass das in der Staffel passiert. Die Frage, aber das ist für die Staffel noch zu weit in der Zukunft, weil das findet ja auch in Saul-Büro statt. Das gibt's ja noch nicht mal.
Ich könnte mir vorstellen, dass wir in der nächsten Staffel auch vielleicht den einen oder anderen Drogenfreund von Jesse finden werden.
Butcher?
Ja, der hatte doch so ein paar Freunde gehabt.
Ja, Butcher oder Skinny P.
Ja.
Also ich glaube, da werden wir vielleicht noch ein paar sehen. So. Ich glaube, wir haben das Outro gefunden. Das
hat mir Cat-Content drin. Gut. Mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Jetzt sind sie auch nicht mehr in die Länge ziehen. Dann
spielst du The Winner Takes It All?
Ja, wir wie Erik vorhin schon im Vorgespräch meinte, es gibt jetzt eine vielleicht nicht ganz so lange Pause, was Weekly Podcast angeht. Also die Short Tracks bei Discovery werden wir wahrscheinlich vorerst nicht besprechen, weil man das hier irgendwie nicht vernünftig gucken kann.
Die gibt's aber, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, als Besprechung bei dem anderen Star Trek
Podcast,
beim Panel.
Discovery Panel. Und dann geht es aber im Januar dann endlich weiter mit der zweiten Staffel von Star Trek Discovery, wo wir, wo ich schon jetzt sagen muss, für die zweite Folge müssen wir dann klären, wer wieder die Aufnahme macht, weil da bin ich nicht da bin ich im Urlaub.
Ja. Und dann kommt ja noch so eine andere Star-Serie aus so einem anderen Star-Franchise raus, also.
Genau, neue Star Wars
Animationsserie. Die Mandalorian Weekly wäre ja auch vielleicht sowas, was man sich überlegen
könnte. Ja, aber das dauert ja noch ein bisschen. Das ist ja, da steht ja überhaupt noch auch in den Sternen, wie das bei uns zu gucken sein wird und wann und überhaupt.
Ich dachte, das kommt jetzt im Herbst.
Nein. Nee, das,
nein.
Die fangen da gerade erst an. Resistance kommt im Herbst, die Animationsserie. Das verwechselst du jetzt gerade. Die Real-TV-Serie ist noch was anderes. Da fangen die gerade erst an. Da fielen jetzt erst die ersten Bilder und so raus. Das kommt erst höchstens Ende nächsten Jahres. So.
Und im November geht ja auch für Grand Tour wieder weiter.
Ja.
Da bin ich dann wieder beschäftigt.
Ja, mit euren Autoserien.
Ja, das ist halt lustig.
Ja, genau.
Drei alte Männer.
Ja. So, die vier nicht so alten Männer verabschieden sich jetzt und bedanken sich fürs Zuhören und bis ja, zum nächsten Mal, wann auch immer.
Adieu.
Danke, auf Wiederhören.
Ja, ich sag bis in einem Jahr. Und Better Call Saul.
Saul Goodman.